Herzlich willkommen zur 272. Ausgabe von Crop FM, die erste im Jahr 2012. Wir schreiben den 27. Jänner 2012. Mein Gast heute Abend ist Professor Bernd Senf und es geht um Alternativen zum herrschenden Geldsystem. Neben dem Cropcom, der wie immer über die Website von CropFM erreichbar ist, cropfm.at, man kann auch gerne www davor schreiben. Neben diesem Chat, den ich hier einsehe und die Fragen dann gerne an den Telefongast weitergebe, gibt es heute auch im zweiten Teil der Sendung oder etwas später dann eben Skype, Skype-Account CropFM. Einfach, ich gebe es dann eh durch, wenn ich den Skype-Client quasi scharf schalte und dann können, wenn Bedarf besteht, auch Fragen direkt auf Sendung gestellt werden. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Website von CropFM, cropfm.at, dort gleich unterm Header links oben findet man Links auf Newsletter etc. Mailen kann man mir auch sehr gerne, der Link findet sich gleich daneben, eben über diesen Link oder cropfm@mur.at. Diese Sendung erscheint wie alle weiteren Ausgaben von CropFM natürlich wieder als Podcast und ist vom Archiv auch herunterzuladen. Dort gibt es auch Direktlink-Funktion und hier natürlich die Bitte, Sendungen über diese Direktlink-Funktion zu verlinken, wenn man sie irgendwo in Foren oder etc. darauf hinweisen möchte. Es gibt dazu eben auch ein eigenes Forum dieser Sendung, das CropFM-Forum, betreut von Valadur, Unarmed, Wingman und Eraser. Coverbild heute wieder von Matthias Töpfer gestaltet, wunderschön. Hier sind sie, zumindest ein paar Alternativen. Das CropFM-Shirt, Link drauf auf den Kickshop, findet sich ebenfalls von der Startseite aus. Und wer dieses Projekt hier mit einer kleinen Spende unterstützen möchte, sehr gerne, geht über PayPal oder als Überweisung. Und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke an alle, die das schon getan haben. Gehostet wird die Show sicher von Fetznetz, seit Juli eben auch auf neuem Server. Gerd Brandner waltet über der Konsole und schaut, dass da alles rund läuft. Und es läuft wirklich sehr rund, muss ich sagen. Es gibt seit dem Umstieg keinerlei Ausfälle mehr. Die Maschine läuft stabil und auch heute Abend, hoffe ich, wird es keine Probleme geben. Auf Holz klopfen. Und ja, freue mich schon auf dieses Interview jetzt gleich. Professor Turtur hat Forschung am Raumenergiekonverter eingestellt. Er schreibt da abschließend auf seiner Website: Auch wenn ich die praktische Nutzung der neuen sauberen Energie, der freien Raumenergie, bereits erfolgreich im Labor nachweisen konnte, ich habe meine Forschungsarbeiten einstellen müssen. Das ist schade, denn die saubere Energie wäre für die Menschen eigentlich wichtig. Für alle Menschen. Ja, und alle Menschen, die meine oder die Ergebnisse von Herrn Professor Turtur einsehen möchte. Er belässt sie derzeit noch auf seiner Website und man kann sie dort also sehen, kann also die ganzen Ergebnisse auch sehen. Wirklich sehr interessant. Ich finde es seltsam, dass sich hierfür keinen Investor gefunden hat, beziehungsweise ich weiß ja auch nicht genau, warum er es einstellen musste, schreibt er da auch nicht. Aber ich denke, es gibt jetzt nicht so viele tolle Alternativen, die wir in der Energieerzeugung verfolgen, die jetzt wirklich auch großflächig uns was bringen sozusagen. Und dieser Ansatz wäre sicher wert, weiterverfolgt zu werden, und ich hoffe, irgendwann wird das auch passieren. Das NDAA 2012 Ermächtigungsgesetz in den USA, Fragezeichen. Am 31. Dezember 2011, also am letzten Tag des Jahres, unterzeichnete der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten Barack Obama den National Defense Authorization Act, kurz NDAA, den Verteidigungshaushalt für das Fiskaljahr 2012. Dem Urteil vieler amerikanischer Verfassungsrechtler, politischer Persönlichkeiten und Kreisen des Militärs zufolge, setzt dieses recht schwammig formulierte Gesetz praktisch die Zusätze 3, 4, 5 und 4, 5, 6 und 7 zur US-Verfassung außer Kraft. Teile das NDA 2012 erlauben dem Militär die unbegrenzte Inhaftierung von Personen, auch von US-Staatsbürgern, ohne Anklage und ohne Gerichtsprozess, einfach mit der Begründung, dass diese Person einer Gruppierung zugehört oder wesentlich unterstützt, die im Krieg mit den USA oder verbündeten Kräften steht. Normale Zeit. Tag und Stunde sind anberaumt, es ist soweit. Jörg Vogeltanz schreibt auf dem hervorragenden Grotesk-Blog des Pantherion-Projekts: Mit großer Freude dürfen wir endlich den Uraufführungstermin des Pilotfilms Reality is Debatable zur geplanten Mystery-Serie Pantherion bekannt geben und euch herzlich dazu einladen. Donnerstag, 29. März 2012, 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr, im Kids Royal Kino Graz, großer Saal. Pantherion Reality is Debatable, dauert ca. 160 Minuten, Drehbuch von Bernhard Reicher und Lilo Wachter, Regie Jörg Vogeltanz, eine Produktion der Edition Prequel, und weitere Informationen auf der Website Grotesk Verlag. Also ein Wort, groteskverlag.wordpress.com. Anfang November war Professor Bernd Senf zum ersten Mal live zu Gast auf Crop FM und wir sprachen über die Ursachen und der scheinbar nicht enden wollenden Schuldenkrisen, die nicht nur in Europa wüten. In der heutigen Sendung soll es vor allem um mögliche Auswege gehen und Lösungsszenarien und Alternativen zum herrschenden Geldsystem, wie zum Beispiel der Monetative, ein Konzept, das maßgeblich von Bernd Senf mitgestaltet wurde und wird. Professor Bernd Senf ist Autor zahlreicher Bücher, zum Beispiel Der Nebel um das Geld, und hält Vorträge, Seminare und Workshops zum globalen Finanz- und Wirtschaftssystem. Und Bernd Senf ist heute live zu Gast auf Crop FM Open End. Jetzt gleich auf Crop FM. Einfach dranbleiben und wir hören uns gleich wieder.
Glaubt, was ihr wollt.
Ja, bei mir am Telefon ist Professor Bernd Senf. Schönen guten Abend nach Berlin.
Abend.
Sie hören mich gut, ja, Sie kommen auch sehr schön rein.
Ja, ja, ich höre Sie auch gut.
Im vergangenen Jahr, Anfang November, hatten wir die erste Sendung zum Thema Schuldenkrise. Das war eine reguläre Ausgabe und natürlich hoffnungslos zu kurz für dieses unglaubliche Thema. Und da dachten wir, okay, wäre doch ein schöner Auftakt für das ominöse Jahr 2012, wenn wir da über mögliche Lösungsszenarien sprechen,
ja,
derer es ja doch einige gibt, manche besser, manche nicht so gut, und über die wird es heute vor allem gehen. Ein Thema, das natürlich in aller Munde ist, sind diverseste Rettungsschirme. Heute gab es auch eine Meldung über einen Asteroidenschirm, der über Europa gespannt werden sollte. Also Rettungsschirme und Schutzschirme aller Art sind in Mode, würde ich sagen. Aber der ESM-Rettungsschirm ist doch relativ umstritten, beziehungsweise es gibt also auch sehr starke Gegenargumente. Man fürchtet sowas wie eine Art Finanzdiktatur. Können Sie da ein bisschen was dazu erzählen, um was es bei diesem Rettungsschirm geht, wie der funktioniert und warum er vielleicht nicht so eine gute Idee sein könnte?
Ja, der reiht sich ja ein in eine ganze längere Reihe von anderen Rettungsschirmen aus Anlass der Weltfinanzkrise 2008. Da gab es ja dann erstmal in den USA die Bankenkrise und den Bankenrettungsschirm. Das griff dann über auf Europa, um die Banken also davor zu bewahren, dass sie in den Konkurs oder in die Insolvenz geraten. Argument war ja dann immer, sie sind zu groß, um zu scheitern, too big to fail, und wenn sie zusammenbrechen, würde es eine Kettenreaktion auslösen mit verheerenden Folgen und so weiter. Es ist jedes Mal dann durch die entsprechenden Parlamente in kürzester Zeit durchgepeitscht worden, auch immer wieder mit der Bemerkung, es sei alternativlos, was natürlich für eine Demokratie höchst fragwürdig ist, wenn überhaupt keine anderen Denkmöglichkeiten mehr zugelassen werden. Es kam dann ja in der Folge der Rettungsschirm hier innerhalb Europas für Griechenland. Da hieß es dann damals, das soll eine absolute Ausnahme bleiben. Wir wissen, dass das nicht Ausnahme geblieben ist. Es kamen dann andere Länder insoweit ins Taumeln, dass also ihre Staatshaushalte derart überschuldet waren und sind, dass jeweils ein Staatsbankrott drohte. Und auch da hieß es dann, wenn das erstmal mit einem Land losgeht, innerhalb etwa des Euroraumes, also mit Griechenland, dann droht das auf andere Länder, gerade in der südlichen Peripherie, überzugreifen. Also Portugal, Italien, Griechenland sagte ich schon, und Spanien, das sind die Länder, deren Anfangsbuchstaben ja dann zu diesem verheerenden Begriff PIX zusammengefasst wurden. Irland kam dann hier an der nördlichen Peripherie noch mit dazu. Und es hieß also, man müsse unbedingt verhindern, dass in einem dieser Länder der Staatsbankrott entsteht. Es ist dann nicht beim Griechenland-Rettungsschirm geblieben, sondern ein erweiterter Rettungsschirm für den Euroraum. Das ist der EFSF. Man kann ja die Bezeichnungen kaum noch aussprechen und auch noch kaum auseinanderhalten. Jedenfalls war das ein vorübergehender Rettungsschirm. Auch eine privatwirtschaftliche Konstruktion mit Sitz in Luxemburg. Und es hieß dann, das würde also zeitlich beschränkt und danach würde etwas Ähnliches nicht anfallen. Das Gegenteil ist dann eingetreten. Es hieß dann, wir brauchen in der darauffolgenden Zeit einen dauerhaften Rettungsschirm. Und das ist eben jetzt dieser ESM, europäischer Stabilitätsmechanismus, wobei das Wort Stabilität natürlich mehr eine Hoffnung und einen Wunsch ausdrückt und noch keine Gewähr dafür, dass dieser Anspruch dann wirklich auch eingelöst werden wird.
Ist auch ein bisschen überstrapaziert in letzter Zeit, oder? Der Begriff Stabilität und so weiter. Ich meine, je instabiler das Ganze wird, desto mehr wird von Stabilität gesprochen.
Ja, allerdings. Und die jeweils Regierenden haben ja auch immer wieder verkündet, man habe das also im Wesentlichen doch jetzt im Griff und sei auf dem richtigen Weg und in der richtigen Richtung und so weiter. Demgegenüber stellt sich ja die Entwicklung so dar, dass es immer mehr entgleitet, also die Entwicklung immer mehr entgleitet. Heute war eine neue Zuspitzung in Bezug auf Griechenland. Es heißt ja dann auch ohne einen sogenannten Schuldenschnitt, das heißt einen Verzicht der Gläubiger mindestens auf einen Teil ihrer Forderungen gegenüber dem griechischen Staatshaushalt. Ohne einen solchen Schuldenschnitt oder Haircut, Haarschnitt, würde Griechenland überhaupt nicht wieder auf die Beine kommen können. Und deswegen sagte man, es müssen die privaten Gläubiger, also insbesondere Banken, die Staatsanleihen von Griechenland gekauft haben, die müssten dann eben sich damit abfinden. Längere Zeit war von 50%, wenn man so will, freiwilligen Schuldenerlass die Rede. Da haben sich dann etliche der Banken, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern vor allem auch in Frankreich, dagegen gesträubt. Sie wollten einfach diese Ausfälle nicht in Kauf nehmen. Vor ein paar Tagen hieß es sogar, einer der beteiligten Hedgefonds wollte vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen und dort klagen auf Verletzung der Menschenrechte. Das ist also die Absurdität in höchster Potenz, weil ein solcher Hedgefonds juristisch als eine juristische Person gilt und dann geltend macht, und das machen amerikanische Konzerne schon seit vielen Jahren mit ihren Anwaltskanzleien im Rücken, die machen geltend, dass eine Renditeminderung oder eben jetzt ein Schuldenschnitt und ein Forderungsverzicht, ja, ihre Ansprüche, ihr Recht auf eine angemessene Rendite oder Verzinsung und Tilgung beeinträchtigen würde. Und das dürfe doch nicht sein, weil sie ja als juristische Person in ihrem Menschenrecht nicht verletzt werden dürfen. Was aber an anderen Stellen mit eben einer solchen Politik innerhalb dieses Weltfinanzsystems an Menschenrechten mit Füßen getreten worden ist, global, und auch an Rechten, wenn man so will, der Natur und der Umwelt mit Füßen getreten worden ist, in dieser grenzenlosen Gier und Renditegeilheit, kann man ja schon sagen. Das spielt da in dieser Mentalität überhaupt keine Rolle. Also so weit sind wir schon gekommen zu einer so kolossalen Perversion der Werte, dass nicht mehr die einzelnen Menschen oder die Umwelt im Vordergrund stehen, sondern die wie selbstverständlich für sich beanspruchten Forderungen der Gläubiger. Also kurzum, heute hatten wir dann eine aktuelle Zuspitzung, weil es hieß, selbst wenn die Gläubiger des griechischen Staates, also im Wesentlichen die privaten Gläubiger wären dann die Banken in erster Linie, wenn die auf 50% verzichten würden, wäre das zu wenig. Es müsste wahrscheinlich noch auf 60-70% hinauslaufen, aber selbst das würde nicht reichen. Und deswegen die ganz neue Forderung, es müssten auch die öffentlichen Gläubiger Griechenlands, also die Staaten und Staatshaushalte beziehungsweise die Europäische Zentralbank, ebenfalls sich beteiligen an diesem Schuldenschnitt. Und das heißt also auf einen erheblichen Teil der Forderungen verzichten. Das wäre nochmal eine neue Qualität, denn es würde die EZB in ihrer ja lange Zeit so hochgelobten Autonomie gegenüber der Politik nochmal erheblich beschädigen und das Vertrauen in diese Institution also erheblich nochmal zusätzlich erschüttern.
Dieser Stabilitätspakt oder Rettungsschirm oder wie immer halt jetzt gerade aktuell heißt, wie Sie sagen, wird er auch immer wieder umbenannt oder in irgendwelche anderen Konstrukte überführt. Wie groß ist der jetzt im Moment?
Also er war erstmal ursprünglich geplant, dieser ESM, für Mitte 2013. Dann ist es in den letzten Wochen vorangetrieben worden, man müsse den schon vorher verfügbar und einsatzfähig haben. Und da ist dann es vorgezogen worden auf Mitte 2012, also Mitte dieses Jahres. Beschlossen wurde er jetzt vor ein paar Tagen. Und da ist zunächst mal als Anfangsausstattung ein Fonds, ein Topf, wenn man so will, beschlossen worden, der aufgefüllt werden soll von den einzelnen Mitgliedsländern und deren Staatshaushalten bis zu einer Summe von 500 Milliarden Euro. Deutschland würde, und das hängt damit zusammen, welchen Anteil Deutschland auch innerhalb des EZB-Systems hat, des Eurosystems, Deutschland würde dann mit einer Summe von etwa ein Drittel dafür aufkommen müssen. Nun sollte ursprünglich das in Raten, in fünf Raten erfolgen, also gestreckt über einen gewissen Zeitraum. Und gerade in den letzten Tagen hieß es dann, es wäre wohl notwendig, diesen Topf so schnell wie möglich aufzufüllen und nicht erst hier über lange Zeit die Raten zu strecken. Es ist auch erheblicher Druck auf Deutschland ausgeübt worden von verschiedenen Seiten. Also der EZB-Präsident Draghi, der italienische Ministerpräsident Monti, dann die Chefin des IWF, Lagarde, alle haben sie in die gleiche Richtung argumentiert. Es wäre wohl zu wenig, diese 500 Milliarden. Die würden also im Ernstfall dann wohl doch nicht ausreichen. Und deswegen war mit einem Male dann schon mal in der Diskussion, dieser ESM müsste aufgestockt werden auf 1 Billion, also das sind 1000 Milliarden, mal kurz verdoppelt. Diese kleine niedliche Summe von 500 Milliarden wurde in der Diskussion mal schnell so verdoppelt. Und als Kompromiss gilt dann, dass man vielleicht 750 Milliarden erst einmal anpeilt und dann guckt im März, ob man es nicht doch noch weiter aufstocken muss. Also das ist eine Kette ohne Ende. Es eskaliert derart, es geht in astronomische Summen, die man sich vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit Finanzpolitik überhaupt noch nicht hat vorstellen können. Aber wie selbstverständlich werden immer wieder neue Forderungen in die Arena reingeworfen und die Politik, die Regierungen und dann eben auch die Parlamente, die das ja zum Teil jedenfalls erstmal noch absegnen müssen, geraten unter wachsenden Druck und immer wieder heißt es, es sei alternativlos. Es ginge um die Rettung des Euros und um die Stabilisierung des Euros und des Euroraumes. Und dann wird ja diese verheerende Gleichung immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, nämlich, dass die Rettung des Euros auch die Rettung Europas sei. Oder anders, wenn der Euro auseinanderbricht, dann bricht Europa auseinander und bricht auseinander in einzelne nationale oder nationalistisch werdende Splitter, die dann gegeneinander möglicherweise sogar zu Felde ziehen. Das ist ja diese Logik, die wir seit Maastricht eigentlich hier und seit der Gründung und Einführung des Euro immer wieder gehört und gelesen haben. Nämlich, dass die Skeptiker dieses Euro und die Kritiker dieses Euro, also dieser Konstruktion des Euro, dass die als Europafeinde, als Nationalisten, manchmal gar als rechtsextrem, manchmal sogar als Faschisten diffamiert wurden. Während es ja zum Beispiel den Professoren, die seinerzeit hier vom Bundesverfassungsgericht geklagt haben gegen die Einführung des Euro, also Wilhelm Hankel, Karl Albrecht Schachtschneider, Joachim Stabatti und Wilhelm Nölling, das sind ja nach meiner Einschätzung, ich habe das über viele Jahre verfolgt, das sind keine Rechten, das sind aufrechte Kämpfer für die Erhaltung des Rechtsstaates, für die Erhaltung der Demokratie. Und sie müssen sich bis heute und über die vielen Jahre hinweg, mussten sie sich immer wieder gefallen lassen, in eine rechte Ecke geschoben zu werden. Was ich für unglaublich halte. Damit ist auf lange Zeit eine auch ernsthafte und gut begründete Kritik an dieser Konstruktion des Euro tabuisiert gewesen, eigentlich ja fast ausgegrenzt worden. Und jetzt stehen wir hier in Europa diesbezüglich vor einem Scherbenhaufen. Es zeigt sich, dass diese Konstruktion des Euro, einer Währungsunion mit Volkswirtschaften, von ganz unterschiedlichen Ausgangsbedingungen, die sich auch nicht einander angenähert haben über die vielen Jahre, dass eine solche Währungsunion immer mehr Spannungen erzeugt und schließlich die Völker und Länder Europas eher gegeneinander aufbringt, was ja jetzt schon deutlich zu beobachten ist, mit solchen Abstempelungen, die Peaks. Und aus der anderen Perspektive sind es dann Deutschland, Frankreich und so weiter, sind dann diejenigen, die hier nun den Rest Europas bevormunden wollen. Es steigen die Spannungen, es wachsen die Konflikte zwischen den Völkern Europas oder jedenfalls großen Teilen der jeweiligen Bevölkerung. Mal ganz abgesehen davon, was zum Beispiel Griechenland und jetzt auch Italien und Portugal und Spanien auferlegt worden ist mit diesen sogenannten Sparpaketen, die ja die Entwicklung dort nicht zum Besseren gewendet haben, sondern diese Länder immer tiefer in die Rezession hineingetrieben haben, ihnen immer mehr abverlangt haben, die Bevölkerung quasi mehr und mehr ausgepresst wird wie eine Zitrone, aus der schließlich gar nichts mehr rauszuholen ist. Das sind alles Konsequenzen eines Modells des Euro, also beginnend mit der Weichenstellung in Maastricht damals, wo Kritiker, und ich war seinerzeit auch ein deutlicher Kritiker dieser Perspektive, wo Kritiker davor gewarnt haben, lasst diese Art von Währungsunion lieber sein, lasst es bei nationalen Währungen mit den Wechselkursen zwischen ihnen. Und die Wechselkurse können ja dann reagieren, wenn ein Land zum Beispiel in der Produktivitätsentwicklung hinterher bleibt, dann sinkt eben dessen Wechselkurs, der Wechselkurs der Währung ab und dann wird dieses Land mit seinen Produkten am Weltmarkt oder innerhalb Europas dennoch konkurrenzfähig bleiben. Auch wenn die Waren teurer sind und der Wechselkurs meinetwegen auf die Hälfte geht, dann verbilligt sich für die anderen Länder das Kaufen in diesen Ländern. Das heißt, es wird unter Wechselkursen, unter verschiedenen Währungen, wird ein solches Land weiterhin Chancen haben für Exporte. Und die Binnennachfrage wird im Land bleiben, weil in anderen Ländern aufgrund der teuren anderen Währungen es zu teuer wird, allzu viel von dort zu importieren. Sodass ein solches Land etwa wie Griechenland sowohl Auslandsnachfrage behalten hätte, als auch Binnennachfrage. In einer Währungsunion gibt es keinen Wechselkurs mehr. Und also bedeutet das, dass eine geringere Produktivität sich in höheren Kosten, höheren Preisen niederschlägt und solche Länder dann immer mehr im Wettbewerb mit den anderen stärkeren Ländern unter die Räder kommen. Genau das ist eingetreten. Und was wir heute haben, belegt eigentlich die richtige Einschätzung, die damals und über viele Jahre dann hinweg von etlichen Eurokritikern formuliert worden war. Aber man wollte sie nicht hören.
Nun ist ja, es ist so, also eine Billion Euro, die Amerikaner nennen das zur Verwirrung aller dann immer Trillion, aber also eine Billion, 1000 Milliarden Euro klingt nach einer völlig absurden Summe. Aber ist das wirklich viel in dem Sinne, wenn man es mit den angehäuften Schuldenbergen, die existieren, gegenüberstellt?
Es wird im Ernstfall nicht ausreichen. Es bedeutet ja auch, wenn wirklich einzelne Länder vom Staatsbankrott bedroht sind und dann also mit diesem Schirm gerettet werden sollen, dann heißt das ja, Gelder aus diesem Topf müssen dann in diese Länder fließen. Damit fallen die Nehmerländer, so will ich sie jetzt mal nennen, die fallen dann natürlich als mögliche Retter in anderen Situationen und für andere Länder fallen sie aus. Dadurch sinkt die Zahl der noch verbleibenden Retter und es steigt auch die Belastung für diese Länder. Das heißt also, was auf Deutschland zukommen würde, würde immer weiter anwachsen. Und die Frage ist, welche Länder bleiben denn am Ende oder nach etlichen Jahren einer solchen Vorgehensweise dann noch übrig? Das sind dann vielleicht noch drei oder zwei. Und auf jeden Fall wird es ganz stark an Deutschland hängen bleiben. Noch an Holland, Finnland, Luxemburg. Ja, das sind die, die jetzt noch relativ gut dastehen. Aber je mehr Ertrinkende sich an die wenigen verbleibenden Rettungsschwimmer klammern, umso mehr werden die Rettungsschwimmer von den Ertrinkenden mit in die Tiefe gerissen. Und das ist etwas, also diese Risiken und Nebenwirkungen eines solchen Rettungspaketes wie diesem ESM, die werden der Bevölkerung nicht offengelegt. Da gibt es keine Packungsbeilage und keinen Arzt oder Apotheker, den man da fragen könnte. Und von der Seite der Politik wird das bislang alles verniedlicht. Man fragt sich auch, also jetzt hier in Deutschland, wo bleibt denn da eigentlich die politische Opposition? Ja, die ist ja noch päpstlicher als der Papst. Die wollen, dass sie am liebsten alles noch schneller, diesen ESM noch schneller haben. Und also sowohl die SPD wie die Grünen bei uns. Und da fragt man sich, ist das überhaupt noch eine funktionsfähige Demokratie? Denn es geht ja hier bei diesen Summen, weiß Gott, nicht um irgendwelche Peanuts, sondern das sind so kolossale Beträge. Und da nützt auch der Hinweis nicht, dass die ja vielleicht dann doch nicht alle vollständig in Anspruch genommen werden. Aber es ist nun mal so, auch in privatrechtlichen Verträgen, wenn jemand die Bürgschaft und die Haftung übernommen hat, ja, dann kann er zwar darauf hoffen, dass das Ereignis selber nie eintritt und dass er nie haftbar gemacht wird. Aber das Wesen einer Haftung in einer Bürgschaft besteht darin, dass im Ernstfall man voll haften muss. Und es wird auf Deutschland immer mehr zukommen.
Nun, wenn jetzt also diese Haftung schlagen wird, das heißt, wenn also Gelder aus diesem Schutzschirm ausbezahlt werden, man rettet also Banken und so weiter. Wie entwickelt sich denn das weiter dann? Ich meine, wo endet es dann eigentlich? Kann man das vorhersehen, wenn dieser Mechanismus jetzt zum Beispiel 5 oder 10 Jahre immer wieder schlagend wird?
Ich würde vorher, bevor ich darauf eingehe, vielleicht doch noch mal ein paar Einzelheiten von diesem geplanten ESM hier erwähnen. Ich sagte vorhin, der soll in Raten aufgefüllt werden von den einzelnen Ländern und ihren Staatshaushalten. Das soll jetzt immer schneller gehen. Da hat Bundesfinanzminister Schäuble auch schon gesagt, Deutschland wird das schneller einzahlen als ursprünglich gedacht. Ja, dann sind aber immer noch nicht diese 500 Milliarden alle beisammen. Da soll nun eine Institution geschaffen werden, die diesen Fonds, diesen Topf sozusagen verwaltet und darüber entscheidet. Und die soll gegenüber den einzelnen Mitgliedstaaten sozusagen Zugriffsrecht auf deren Haushalte haben. Also die einzelnen Staaten anweisen, jetzt bitteschön, weil bestimmte Gelder gebraucht werden, diesen Topf nochmal um so und so viel weiteres Geld aufzufüllen. Innerhalb einer Woche, so haben sich die Länder verpflichtet und unwiderruflich verpflichtet in dem ESM-Vertrag, der allerdings noch ratifiziert werden muss durch die Parlamente. Innerhalb einer Woche müssen sie dann den angeforderten Betrag überweisen und wenn das nicht geschieht, wird der einfach abgebucht. Das heißt also, dieser Gouverneursrat dieses ESM hat das Recht, das Zugriffsrecht auf die anderen, also auf die nationalen Haushalte. Und zwar sind dann nicht mehr irgendwelche Parlamente dazwischen geschaltet. Die sind jetzt am Anfang noch eingeschaltet, wenn sie diesen ESM-Vertrag ratifizieren. Aber das sieht wieder so aus, dass das ganz schnell durchgepeitscht wird. Und danach haben sie überhaupt keinen Einfluss als Parlamente mehr auf die Verwendung dieser Gelder. Allenfalls kleine Ausschüsse werden dann nochmal zuweilen mit einbezogen, die dann aber auch noch geheim tagen. Also die Öffentlichkeit erfährt davon nichts mehr. Das läuft alles nach meiner Einschätzung hinaus auf eine Art Finanzdiktatur mit einer Institution innerhalb der EU, innerhalb des Euroraumes speziell, die keinerlei demokratischer Kontrolle mehr unterworfen sein wird. Sie genießt sogar diese Institution und die darin tätigen Funktionsträger genießen laut ESM-Vertrag Immunität. Das heißt, sie können nicht angeklagt werden, auch nicht für das, was sie da irgendwo an vielleicht auch fragwürdigen und problematischen Entscheidungen, etwa in der Verwendung der Gelder, treffen werden. Sie können nicht angeklagt werden. Es gibt auch keine unabhängige Prüfungskommission, keinen unabhängigen Wirtschaftsprüfer, sondern dieser ESM oder der Gouverneursrat bestellt selber einen externen Prüfer. Ja, da kann man sich ausrechnen, was das für ein unabhängiges Gutachten werden wird.
Was ist eigentlich also die Ratio? Was ist eigentlich die Ratio dahinter? Ich meine, das ist ja ungefähr so, wie wenn ich jemandem einen Großteil meines Geldes gebe.
Ja.
Und die Blanko. Warum? Warum macht man das so? Ich meine, wie wird das begründet?
Ja, sie begründen es damit, dass das alles, dieser Fonds, der muss schnell handlungsfähig sein, ja, wenn da wieder eine Krise losgeht, wenn es wieder irgendwo brennt im übertragenen Sinn, dass dieses Feuer schnell gelöscht werden muss, bevor meinetwegen am nächsten Montag da die Börsen wieder öffnen und die Märkte nervös reagieren können. Deswegen werden fast alle demokratischen Kontrollmechanismen ausgehebelt, außer Kraft gesetzt, ausgeschaltet, angeblich zum Besten aller, also jetzt in Europa, um den Euro, koste es, was es wolle, dieser Satz ist schon öfter gefallen in der politischen Diskussion, koste es, was es wolle, zu retten. Und das heißt auch im Ernstfall mit aller Gewalt. Also mit aller Gewalt auch dann, wenn meinetwegen gegen die drastischen Sparpakete, wie sie jetzt Griechenland und anderen Ländern schon aufgedrückt worden sind, wenn es da Protestbewegungen gibt und Demos und ja, das eskaliert auf den Straßen. Da ist ja auch schon vorgesehen, dass die EU, das hat schon der Lissabon-Vertrag vorgesehen, mit aller Gewalt dann auch Polizei und Truppen dahin schicken kann, also über die nationalen Polizeikräfte und Soldaten hinaus, um solche Aufstände niederzuschlagen und einzudämmen. Und es ist sogar in dem EU-Vertrag mit drinnen, dass zwar in der EU es keine Todesstrafe geben soll, mit Ausnahme von, und dann kommen solche Ausnahmen von wegen Aufruhr. Das heißt, sogar dafür ist schon Vorsorge getroffen worden. Also das ist,
denke ich. Wie definiert man Aufruhr?
Ja, Aufruhr, das wird nicht näher definiert. Das kann man natürlich definieren, wenn hier Massendemos sind und vielleicht ein Streik und hier und da werden, was weiß ich, Autos in Brand gesteckt und Molotow-Cocktails geschmissen. Dann ist das Aufruhr. Und dann kann ganz schnell das zum Anlass genommen werden, um dort gewaltsam einzuschreiten. Was sich die Macher dieser Konstruktion von Europa und von EU dabei gedacht haben, ich blicke nicht in deren Köpfe und noch weniger in deren Herzen hinein, aber es ist jedenfalls eine Ausrichtung, die mir nur kalte Schauer über den Rücken laufen lässt. Und es hat immer weniger zu tun mit einem Zusammenwachsen der Völker zu einem friedlichen Miteinander und der Weiterentwicklung der demokratischen Strukturen, sondern es geht, was Letzteres anlangt, eher in die Gegenrichtung. Und anstelle eines friedlichen Miteinander und Zusammenwachsens scheint es mir mehr in die Richtung zu laufen, wachsender Konflikte zwischen den Ländern, woran Europa dann gerade auch mit möglichen Gewalteskalationen dann eher in Teile, in Splitter auseinanderbrechen kann. Diese Wahrscheinlichkeit bei der Konstruktion des Euro und der EU, wie wir sie jetzt haben und wie sie mit aller Gewalt und mit aller Vehemenz von wesentlichen Kräften hier vorangetrieben wird, das scheint mir eher so etwas wie eine Zeitbombe zu sein, wo Europa eher auseinander gerät. Und dann nützt es auch gar nichts mehr, wenn man mal geträumt hat von einem einheitlichen, gemeinsamen Europa, wenn die Konflikte sich verschärfen. Das haben wir gesehen an anderen Beispielen, Jugoslawien seinerzeit oder natürlich mit ganz anderem politischen Hintergrund in der Sowjetunion, dann brechen sogar solche Gebilde auseinander. Und dann nützt auch alles das, was man da an Mitteln bereithält, um solche Gebilde noch zusammenzuhalten, einschließlich militärischer Macht, das nützt alles nichts mehr. Die Prozesse des Auseinanderbrechens können dann nicht mehr aufgehalten werden.
Jemand im Chat schreibt da, dass bei diesen ganzen Maßnahmen, die da also inklusive der Todesstrafe, die man da für Leute, die da also aufrührerisch tätig sind, wie immer man das jetzt wieder eben definiert, bei diesen drakonischen Strafen, die man schon vorsieht, müssten die ja schon fast mit einem sehr starken Widerstand gerechnet haben, schreibt Nea im Chat. Ich nehme an, na klar, also kann man sich ja an drei Fingern ausrechnen, dass irgendwann die Volksseele überkocht und dann muss man das irgendwie unter Kontrolle bringen. Es gab ja am 31. Dezember 2011 den neuen NDAA 2012, also National Defense Authorization Act, den Obama unterschrieben hat. Ja, diesmal auch, mit einem brisanten Zusatz, dass also US-Bürger ohne richterlichen Befehl unbegrenzt lange inhaftiert werden dürfen. Übrigens, was ich in dem Zusammenhang...
Nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Teilen der Welt.
Großartig. Und was ich in diesem Zusammenhang sehr schauerlich finde, ist, niemand hat über dieses Thema wirklich berichtet. Also in der Presse war da nichts zu hören. Ich habe wirklich gesucht. CNN, Schweigen. Al Jazeera, ein bisschen was, aber kaum. Das ist wirklich unglaublich. Über SOPA und PIPA.
Es ist fast gespenstisch. Ja. Wie dieses Schweigekartell, anders kann man das gar nicht mehr deuten, von großen Teilen der Medienlandschaft, wie das funktioniert bei solch gravierenden Entscheidungen, die ja hier in dem Fall sogar die ganze Welt betreffen. Also wenn die USA sich als Weltpolizist aufspielen, was sie ja nun über Jahrzehnte ohnehin getan haben, aber jetzt auch dafür sich selber noch die gesetzliche Grundlage schaffen, jenseits allen Rechtsstaates, auch der Aushebelung, also unter Aushebelung von Grundprinzipien der amerikanischen Verfassung, ist es gerade mal am Silvesterabend in aller Stille von Obama unterschrieben worden. Und es hätte ein Aufschrei durch die Medien gehen müssen, mindestens auch bei uns hier. Nichts dergleichen ist geschehen. Also im Internet, da gibt es ja zum Teil eine andere Szene und da sickert das eine oder andere durch und wird auch kritisch kommentiert. Aber in den übrigen Medien war man ja da auch mit ganz anderem beschäftigt. Übrigens auch, das will ich mir nicht verkneifen, hier mal diese ganze Aufregung um unseren Bundespräsidenten Christian Wulff und seinem Kredit und seinen fragwürdigen Beziehungen hier zu Leuten aus der Wirtschaft und so weiter. Klar sind das fragwürdige Praktiken, nur ich gehe mal davon aus, damit ist er überhaupt keine Ausnahme in der politischen Elite. Das ist bei anderen vermutlich durchaus ähnlich. Aber das zieht sich jetzt wochenlang durch die Medien und schon wieder ist was entdeckt worden und da war er nicht korrekt und dort nicht und so weiter. Das heißt, die Öffentlichkeit ist so in Bann gezogen. Bleibt er nun oder bleibt er nicht? Kann er das Amt noch behalten oder muss er zurücktreten? Natürlich, ein großer Teil dieser Vorwürfe, die jetzt aus den Schubladen geholt worden sind, ausgerechnet von der Bild-Zeitung hier in Deutschland, die ja nun in ganz besonderem Maße immer sich um die demokratische Kultur hier verdient gemacht hat, das war ja alles vorher im Wesentlichen schon bekannt. Warum ist das ausgerechnet jetzt aus den Schubladen geholt worden? Warum ist diese Kampagne losgetreten worden gegen den Christian Wulff, wo ich nie ein Bewunderer von ihm war, das muss ich auch deutlich sagen, und wo ich auch diese fragwürdigen Praktiken nicht irgendwo rechtfertigen und decken will. Aber warum gerade er in dieser Zeit? Und da ist es schon interessant, der hat zum Beispiel auf einer Tagung von Nobelpreisträgern der Ökonomie in Lindau vor vielleicht 2 Monaten, hat er sehr deutliche, also ungewohnt deutliche, kritische Töne angeschlagen gegenüber dem, was hier im Weltfinanzsystem abläuft und gegenüber diesen ganzen Rettungsschirmen und gegenüber der drohenden Aushebelung der Demokratie und so weiter und so fort. Da ist ein bisschen drüber berichtet worden in den Medien und er hat viele andere Reden gehalten, über die kaum berichtet worden ist, auch mit ähnlicher Ausrichtung. Könnte das der Grund sein, dass er sich schon viel zu weit herausgelehnt hat, in seiner Funktion auch noch? Könnte das ein Grund sein, dass man ihm mindestens mal einen Schuss vor dem Bug gibt und ihm signalisiert, du, wenn du so weitermachst, dann bist du hier weg vom Fenster. Wenn du gar dich sträuben solltest, den ESM-Vertrag, sollte er denn durch Bundestag und Bundesrat ratifiziert werden, nicht zu unterschreiben, jedenfalls nicht, bevor er auf seine Verfassungsmäßigkeit und auf EU-Recht geprüft worden ist, ja, dass man befürchtet, er könnte sich querstellen, dann macht diese Kampagne einen Sinn, ihm nämlich deutlich zu machen, wenn du da zu weit gehst, dann bist du weg vom Fenster. Das ist natürlich nur eine Hypothese, ich bin aber da nicht der Einzige, der in der Richtung mindestens mal vermutet. Es ist ein Artikel hier im Internet auch verbreitet von der Helga Zepp-LaRouche, nämlich genau, also mit der Überschrift, bleiben Sie im Amt, Herr Wulff. Das habe ich auch irgendwo auf meiner Website, ist aber auch im Internet zu finden. Und ansonsten hört man, wie gesagt, von den Medien, in den Medien kaum kritische Stimmen, was diesen ESM anlangt.
Der Begriff EU-Finanzdiktatur, der kommt eben auch deshalb ins Spiel, aufgrund der von Ihnen vorher beschriebenen Blankoschecks, die da ausgeschrieben werden, weil eben diese Verantwortlichen dieser enormen Summen, also Billionen, vielleicht wird es ja auch mehr, ist ja eigentlich sehr wahrscheinlich, dass es dann noch mehr wird. Jetzt tun sie es halt auf 57 und dann gleich auf 1,5 Billionen.
Aber, eine okay. Billionen, wie gesagt, das war gestern und heute sind schon Vorschläge in den Ring geworfen worden. Das würde auch nicht reichen. Es wird wohl auf 5 Billionen.
Okay, genau. Dann sind wir schon bei 5.
Das Spiel geht weiter, ja.
Und das heißt, die sind dann einzugsberechtigt sozusagen und niemand kann sich dagegen wehren. Und beziehungsweise man wird dann halt versuchen, das Volk ruhig zu stellen, entweder durch ja, komische Nachrichten oder, wenn es gar nicht mehr anders geht, andere Mittel. Und so stellt man sich das ungefähr vor. Ja. Aber jetzt bevor wir da zu den Alternativen kommen, das klingt ja bis jetzt nicht so toll, aber vielleicht können wir da leider noch was draufsetzen, denn wohin mündet es dann? Denn letztendlich, ja, also wenn wir jetzt dann bei 5 Billionen sind, ich weiß nicht, vielleicht geht man dann gleich in 10er Potenzen weiter, vielleicht das nächste wird dann 50, keine Ahnung. Aber
ja, das ist ja dann alles Geld, was irgendwo herkommen muss. Also das müssen in dem Fall die Staatshaushalte und wie gesagt dann nur noch die verbleibenden Geberländer, die in der Zahl immer geringer werden, müssen das da beisteuern. Also nehmen wir dann an, der deutsche Staatshaushalt, und das wäre in dem Fall der Bundeshaushalt, müsste in wachsendem Maße immer mehr diesen Topf auffüllen und das Geld muss irgendwo herkommen. Wo kann es herkommen? Er könnte dann die Steuern drastisch erhöhen. Das wird aber hier den Unmut verstärken. Dann werden die wachsende Teile der Bevölkerung erstmal kapieren, was das eigentlich so auf sich hatte mit diesem ESM. Die andere Möglichkeit und zusätzliche Möglichkeit ist, die Ausgaben weiter zu senken und zu drosseln. Sparen, 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 was ja eigentlich heißt kürzen, kürzen, kürzen. Also dann hier auch aus der deutschen Bevölkerung mehr und mehr rauszuquetschen, wie gesagt, wie aus einer Zitrone, aber auch das stößt irgendwann mal auf Grenzen. Jedenfalls wird es auch dann mehr und mehr Unruhen in Deutschland geben. Also bei aller Staatstreue, wenn der Bogen überspannt wird, ist es nicht ausgeschlossen, dass es auch hier Verhältnisse geben wird, wo dann, die Kämpfe auf den Straßen ausgetragen werden. Was bleibt noch? Wenn der Staat da auf Grenzen stößt, bei Steuererhöhungen und Ausgabensenkungen, bleibt eine weitere Verschuldung. Ja, da hat man jetzt die Schuldenbremsen eingebaut und will das ja allen anderen EU-Ländern, mindestens den Euro-Ländern, dann auch jetzt auferlegen, sonst kriegen sie gar nichts aus den Rettungsschirmen. Also die Schuldenbremsen sind dann eingebaut, während aber diese Dynamik, diese Eskalation in Bezug darauf, dass der Staat immer mehr Mittel braucht, das geht ja weiter, das geht ja nicht nur ungebremst, sondern in beschleunigtem Maße dann weiter. Da ist schon auch noch vorgesehen bei den Schuldenbremsen, dass in absoluten Ausnahmefällen und Notfällen die dann doch wieder gelockert werden können. Und das wird wahrscheinlich dann auch darauf hinauslaufen. Also müsste jetzt der Staat zusätzlich zu der enorm hohen Verschuldung weitere Schulden aufnehmen, also Kredite aufnehmen und sich weiter verschulden, gerät dann auch tendenziell immer tiefer noch in die Überschuldung und es wird auch hier sowas drohen wie ein Staatsbankrott. Was hieße ein Staatsbankrott? Dass sich der Staat für zahlungsunfähig erklärt. Und da wären jetzt auch verschiedene Abläufe denkbar. Er könnte zum Beispiel, wie das Island getan hat, jetzt vor einiger Zeit, könnte die Regierung beschließen, also zuallererst mal werden die Forderungen von Gläubigern gegen diesen Staat entweder gekappt, also hier auch Schuldenschnitt, oder gar auf Null zurückgefahren. Also die kriegen überhaupt nichts mehr. ob er das tun wird, ob das eine Regierung riskieren wird oder nicht, ob sie sich eher auf die Seite der eigenen Bevölkerungsmehrheit begibt und stellt oder auf die Seite der internationalen Gläubiger. Das ist eine offene Frage. Jedenfalls in Island hat sich die Regierung auf die Seite der Bevölkerung gestellt. Ja, was bleibt dann noch? Wenn nicht die Gläubiger verzichten müssen, dann muss bei einem Staatsbankrott müssen alle diejenigen, die irgendwelche Ansprüche und Forderungen an den Staat haben, verzichten. Teilweise und oder schließlich ganz. Wer wäre das? Das wären die Empfänger von zum Beispiel die Staatsbediensteten mit ihren Gehältern, mit ihren Löhnen, mit ihren Pensionsansprüchen. Das wären die Lieferanten, die den Staat beliefert haben für Bauprojekte. Deren Rechnungen werden nicht mehr beglichen. Und so weiter und so fort. Es würde an das System der sozialen Sicherungen gehen. Es würden die Auffangnetze im sozialen Bereich immer weiter ausgedünnt werden. Und so weiter und so fort. Also das wären Konsequenzen eines Staatsbankrottes und die wären alles andere als niedlich. Was bliebe noch? Es könnte sein, dass sich der Staat formal über einen Staatsbankrott hinweg rettet oder dran vorbei rettet, indem das ganze Geldsystem so oder der Wirtschaftskreislauf so mit Geld überschwemmt wird, und zwar, das muss auch irgendwo herkommen, mit Geld, was neu geschöpft wird, was zusätzlich geschöpft wird, dass dieses Geld, wenn es mal zunächst mal in der Realwirtschaft dann als Nachfrage geltend gemacht würde, zu Inflation und Hyperinflation führen würde. Davon sind nicht nur alle laufenden Geldbeträge, also wie laufende Einkommen und entsprechende Ansprüche betroffen, sondern ja auch die Vermögenswerte, die sich über Jahrzehnte angesammelt haben, aber auch die Schulden, das Spiegelbild davon, die würden über eine Hyperinflation alle entwertet. Das hatten wir in Deutschland ja 1923. Da bezahlte man auf dem Höhepunkt der Inflation für ein Brot 1 Billion Mark, während ein Brot vor dem Ersten Weltkrieg 1 Mark gekostet hat. Also das war eine Geldentwertung im Verhältnis 1 zu 1 Billion. Und das brachte dann auch mit sich, dass der Staat mit seinen angehäuften Staatsschulden von damals, ich glaube 156 Milliarden Mark, auf einmal aus dem Schneider raus war, ganz schnell, also aus den Staatsschulden. Denn im Höhepunkt der Inflation waren die Staatsschulden noch nicht mal ein Brot wert. Sie waren wert ein Apfel und ein Ei. Der Staat hat sich aus seiner Staatsschuld herausgewunden und konnte die ablösen im Betrag und im Wert von einem Apfel und einem Ei. Was natürlich auf der anderen Seite bedeutet, diejenigen, die Vermögen hatten, die werden genauso dramatisch. Diese Vermögen wurden entwertet. Und da kann man sagen, ja, dann hat es wenigstens auch mal die großen Vermögenden getroffen, aber die sind damals jedenfalls rechtzeitig umgestiegen in Sachwerte, in Aufkäufe von Industrieanlagen und was es da alles gab, haben sogar in der Inflation noch riesige Industrieimperien zusammengekauft, mit Krediten, die sie dann für ein Apfel und ein Ei ablösen konnten. Also das sind dramatische Umverteilungen. Es gibt wenige Gewinner einer Hyperinflation und es gibt viele Verlierer. Und in Deutschland hat es damals den ganzen Mittelstand, dieses Kleinbürgertum, abstürzen lassen. Und nicht von ungefähr war das der erste Resonanzboden für den aufkeimenden Nationalsozialismus. Also in die Richtung kann es laufen, entweder Staatsbankrott oder Hyperinflation.
Wenn man jetzt an diesem Kurs festhält, Was ist Ihre persönliche Einschätzung, welches dieser Szenarien am wahrscheinlichsten eintritt?
Da will ich gar kein Prophet sein, ich bin ja auch keiner. Ich sage nur, in diese Richtung treibt die Eskalation. Das war gerade gedacht für den Fall, dass das zusätzlich aus dem Nichts geschöpfte Geld in der Realwirtschaft nachfragewirksam wird. Ein anderes Szenario, und das hatten wir in den letzten Jahren vor allen Dingen, war das, dass diese zusätzlich geschöpften Gelder in die spekulativen Finanzmärkte strömen und die überflutet werden. Dort hat das den Effekt, dass die Nachfrage nach zum Beispiel Wertpapieren wie Aktien und auch Staatsanleihen und was es dann noch alles gibt, dass die Nachfrage durch die Überflutung dramatisch ansteigt, was erstmal wunderbar erscheint für die, die an der Börse da spekulieren, weil nämlich infolge davon die Kurse in die Höhe gehen. Und dann wird gejubelt und gefeiert, obwohl es überhaupt keinen Grund zum Feiern gibt, gesamtwirtschaftlich betrachtet. Denn sowas ist eine Börseninflation, die höchst problematisch ist. Sie ist natürlich für die, die bei niedrigen Kursen einsteigen und bei höheren Kursen rechtzeitig aussteigen, eine unglaubliche Geldquelle, Spekulationsgewinne abzusahnen und abzuziehen. Aber die Entwicklung treibt ja dann unvermeidlich dahin, dass sich die Kurse von der realwirtschaftlichen Grundlage, also dessen, was da erwirtschaftet wird, zum Beispiel in den Aktiengesellschaften und an Ertragserwartungen sich daraus ergibt für die Zukunft und an sogenannten inneren Wert der Aktie sich daraus ableiten lässt, dass sich die Kurse an den Börsen immer weiter und immer dramatischer von diesen realwirtschaftlichen Grundlagen entfernen, sich immer heftigere Spannungen aufbauen. Ich spreche ja da von Börsenfieber und kollektiver Wahn, weil das ist eine Dynamik wie beim Wahnsystem eines einzelnen Menschen. Der dreht dann irgendwann durch, er hebt total vom Boden ab. Genau das machen dann die Kurse hier an den Börsen. Und das bleibt nicht aus, dass das umkippt. Und da braucht es manchmal nur kleine Auslöser und die kann man sogar auch noch, wenn man will, mit größeren Finanzmassen herbeiführen. Es bleibt nicht aus, dass es zum Kurssturz kommt, zum Crash und zu einem Ausschlag der Kurse in andere Richtung, weit unter dem, was eigentlich realwirtschaftlich angemessen wäre. Also, das wäre dann der GAU oder Super-GAU erstmal des Weltfinanzsystems, wenn es jetzt das ganze System betrifft. Und wie auch die Erfahrung gezeigt hat, kann das und wird das auch unvermeidlich zurückschlagen auf die Realwirtschaft. Also so oder so, wenn dieses zusätzlich geschaffene Geld in die Realwirtschaft drängt, führt es dort zur Hyperinflation. Wenn es in die Finanzmärkte drängt, führt es zur Börseninflation, die aber, wie gesagt, bei uns überhaupt nicht als Problem häufig gesehen wird, sondern eher bejubelt wird. Problematisch sind beide mit höchstem Gefahrenpotenzial, nämlich dann Kettenreaktionen der verschiedensten Art auszulösen.
Nun gut, soweit der Status quo. Und die heutige Sendung steht aber im Zeichen von Alternativen, ja, auf die wir natürlich eingehen wollen. Ein von Ihnen entscheidend mitgestaltetes Konzept ist die Monetative. Ja. Ein zweites Standbein, das Sie da sehen, das ganz wichtig ist, ist die Wiedereinführung des Trennbanksystems, ja, und somit die Aufhebung des Glass-Siegel-Acts. Schwenkt man vielleicht schon langsam zu etwas oder möglicherweise rosigeren Zukunft, als wie sie jetzt aussieht? Und um was geht es denn genau in der Monetativen? Was ist da die Grundidee und welches Problem möchten Sie damit lösen?
Da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber vorher noch schon auch etwas Hoffnungsvolles, dass in Deutschland und zwar aus der Mitte der Gesellschaft heraus sich eine Protestbewegung gebildet hat, stoppt ESM. Stoppt ESM, das geht zurück auf eine sogenannte zivile Koalition, also www.zivile mit Z, Koalition, ein Wort, .de. Und die Initiatorin jetzt dieser Stoppt ESM ist eine Beatrix Storch. Wenn man mit den Suchworten mal ins Internet geht, wird man fündig werden. Die sind sehr engagiert, sie informieren erstmal über die Problematik dieses ESM und versuchen sozusagen aufzurütteln und auch Einfluss zu nehmen, also gerade auch auf Bundestagsabgeordnete. Da sind in wenigen Wochen sind 350.000 Briefe an Bundestagsabgeordnete auf die Art und Weise zustande gekommen, mit der Aufforderung, sie mögen Stellung nehmen, wie sie zu dem ESM stehen und stimmen werden. Und mit der Aufforderung an die Wähler, wer für den ESM stimmt, soll beim nächsten Mal nicht mehr gewählt werden. Also das, die haben erstaunlich viel auf die Beine gebracht und es ist zu hoffen, dass das noch weiter um sich greift und immer mehr Unterstützung findet, damit wirklich dann im Parlament auch dieser monolithische Block, der es ja im Wesentlichen ist, bezogen auf ESM, dass der aufweicht, dass der bröckelt und dass es vielleicht gelingen möge, diesen ESM dann doch noch aufzuhalten. Das wäre sozusagen das Akute, ganz Dringliche, weil wenn das Ding erstmal verankert ist, wird es dann ungleich viel schwerer, weitere schlimme Entwicklungen aufzuhalten. Das nächste ist auch akut und dringlich, nämlich die schon angesprochene Problematik, oder das Stichwort Trennbankensystem. Da will ich kurz erläutern, was da der Hintergrund ist. Das ist in Gefolge der Weltwirtschaftskrise von 1929 und den Jahren danach, also Anfang der 30er Jahre, hat es in den USA eine vom Kongress eingesetzte Kommission gegeben, die PCORA mit C geschrieben, PCORA. Kommission, die sollte untersuchen, wie es überhaupt zu diesem Crash, zu diesem Absturz der Kurse kommen konnte und der vorangegangenen Spekulationsblase an den Börsen und zu den Kettenreaktionen hinterher, Bankzusammenbrüche und so weiter. Und diese Kommission hat unter anderem dann aufgezeigt, wie problematisch es war, die Funktionen der Geschäftsbanken miteinander zu vermengen, und zwar die eine Funktion, Kredite für die Realwirtschaft bereitzustellen, und die andere Funktion, nämlich was wir heute Investmentbanking nennen und was ja im Grunde den Handel mit Wertpapieren der verschiedensten Art zu Spekulationszwecken beinhaltet. Diese Funktionen waren miteinander vermengt, sodass Geldanleger den Banken ihr Geld anvertraut haben, im Vertrauen darauf, dass das gewissenhaft geprüft wird, in welche Investitionen es fließt, Kreditvergabe für die Realwirtschaft, und gar nicht ahnten, dass die Banken derweil diese Gelder abzweigten und damit spekulierten an den spekulativen Finanzmärkten. Und das ist damals zum Anlass genommen worden, um eine gesetzliche Trennung zu beschließen im amerikanischen Kongress. Die Bankgeschäfte, also Kredite für die Realwirtschaft einerseits und Investmentbanking für die spekulativen Märkte andererseits, die mussten von den Begriffen her und von der Rechnungslegung her und von der institutionellen Ausgestaltung des Bankensystems klar getrennt werden. Die Banken hatten sich zu entscheiden, in welchen der Bereiche wollen sie tätig werden. Entweder oder. Aber das nicht miteinander vermengen. Und dadurch auch nicht die den Banken anvertrauten Gelder der Geldanleger dem Risiko aussetzen, dass die im internationalen Casino sozusagen verspielt und verjubelt werden. Das ist der sogenannte Glass-Steagall Act gewesen, also dieses Gesetz mit den Namen von zwei Kongressabgeordneten, Glass und Steagall. Also S-T-E-A-G-A-L-L, Steagall. Und dieses Gesetz ist wirksam gewesen über 66 Jahre hinweg. 1999 ist es in aller Stille und Heimlichkeit, so könnte man sagen, als die Öffentlichkeit damals mit anderen Themen beschäftigt war, wie mit diesem Sexskandal von Clinton und Lewinsky, ist das aufgehoben worden. Und das bedeutet, von da an sind die Schleusen geöffnet worden für das Überfluten der spekulativen Finanzmärkte mit Geldern, die eigentlich den Banken für ganz andere Zwecke anvertraut worden waren. Und sie sind geöffnet worden zusätzlich für exzessiv betriebene Geldschöpfung von Seiten der Fed, also der Federal Reserve System, und von Seiten des privaten Geschäftsbankensystems, was ja in der Lage ist, Giralgeld, also den größten Teil mittlerweile und auch damals schon der Geldmenge, aus dem Nichts zu schöpfen und als Kredite mit Zinsen in Umlauf zu bringen. Das war eine ganz dramatische Weichenstellung, die ist dann übernommen worden von der EU im Wesentlichen, die ist dann umgesetzt worden in den einzelnen EU-Ländern, so auch in Deutschland unter Rot-Grün, und hat sogar dann den Landesbanken hier in Deutschland grünes Licht gegeben, die ihnen anvertrauten Gelder in Finanzinnovationen, so hieß das ja dann schön verschleiernd, hineingeben zu können, also praktisch mit unglaublichem Risiko dann in den internationalen Spielcasino zu spekulieren. Das ist die Vorgeschichte davon. Und das sind so dramatische Konsequenzen, die auch weder von der Wirtschaftswissenschaft thematisiert worden sind, auch nicht von der Politik thematisiert worden sind. Rot-Grün von damals hätte heute allen Anlass, mal kritisch zurückzuschauen und zu bekennen, wir haben damals das entweder nicht durchschaut oder wir haben dieses üble Spiel hier mitgespielt und wir bitten um Entschuldigung für das, was wir da angerichtet haben. Nichts davon ist bislang zu hören und zu lesen. Und insoweit ist es eine ganz wichtige Forderung, die aber kaum von den politischen Parteien bei uns bislang im Bundestag erhoben wurde. Nämlich Wiedereinführung des Trennbankensystems. Also zurück zu Glass-Steagall, wenn man die amerikanische Version da nimmt, oder eben etwas Entsprechendes, dann nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, im Euroraum, aber auch in der EU insgesamt. Zurück zum Trennbankensystem. Und das würde bedeuten, alle die Forderungen, die in den letzten, also seit 1999, sich international und global aufgetürmt haben durch Finanzspekulation der verschiedensten Form, durch diese ganzen Konstruktionen auch von Hedgefonds und von Derivaten und von Wetten auf Wetten auf Wetten, dass alle diese Spielforderungen einfach entwertet werden. Wer spielt, geht ein hohes Risiko ein. Wenn er gewinnt, okay, dann hat er Glück gehabt. Wenn er verliert, hat er Pech gehabt. Und dann muss er und niemand anders diese Forderungsausfälle tragen. Dieses Risiko selber tragen. Da kommt kein Staat mit dem Rettungsschirm und sagt, darf ich euch retten davor, dass ihr eure Forderungsausfälle hier verkraften müsst. Und wenn die Staaten, die jetzt ja mit Rettungsschirmen eingesprungen sind, entlastet würden, wenn dieser ganze spekulative Teil der Forderungen abgeschrieben würde und getragen werden müsste von den Spielern und von niemand anders, dann wären enorme Mittel wieder frei, um sich anderen Aufgaben zu widmen, nämlich dann wirklich die Realwirtschaft wieder stärker aufzubauen, was ja unter diesen spekulativen Finanzblasen immer mehr unterblieben ist und auch innerhalb des Euroraumes zusätzlich noch. Für Deutschland zum Beispiel die Investitionsrate ist zurückgegangen, weil die Gelder, die Deutschland im Euroraum aus den Defiziten Griechenlands bekommen hat, die sind immer gleich wieder in die anderen Länder abgeflossen und nicht investiert worden in Deutschland. Es gibt da so viel Nachholbedarf. Infrastruktur im sozialen Bereich, im Umweltbereich, im Bildungsbereich und so weiter und so fort. Aber alles setzt voraus, dass hier eine klare Trennmauer oder manche sprechen auch von einer Brandmauer wieder errichtet wird zwischen diesen spekulativen Blasen und der Realwirtschaft. Und zu retten und zu schützen wären dann die Banken im Bereich ihrer Geschäfte in der Realwirtschaft und da wären vor allen Dingen die Kundeneinlagen zu schützen. Und da hat es auch einen Sinn, dass der Staat für Ernstfälle dann ein Haftungsrisiko übernimmt und trägt, was aber vom Volumen her ja dann ungleich viel kleiner wäre als das, woran wir uns jetzt mittlerweile hier ständig gewöhnen müssen.
Also das ist also der eine Teil, dass also dieses Spielgeld vom Realgeld wieder getrennt wird, wobei natürlich das ist ein bisschen so wie mit dem Omelett, dass man halt nur mehr sehr schwer trennen kann. Das haben wir auch in der letzten Sendung schon mal angesprochen. Ich meine, wie will man denn das wieder auseinander dividieren?
Ja, das wären im Detail dann Fragen von Fachleuten, die aus der Rechnungslegung jetzt der Banken das auch trennen könnten, auseinander dividieren könnten. Wichtig ist, es hat ja funktioniert über 66 Jahre. Das ist ja nicht irgendwie ein Hirngespinst, sondern es war ja mal lange Zeit Realität. Und zu dieser Realität oder den entsprechenden Regeln kann wieder zurückgekehrt werden.
Die andere, aber es gibt ja dann noch ein zweites Problem, denn Sie sehen ja eines der Hauptfaktoren dieser Krise in der Giralgeldschöpfung der sogenannten.
Ja.
Die ja mit diesem Trennbanksystem oder dessen Aufhebung ja auch verbunden ist, nehme ich an. Ist das nicht so, dass die Giralgeldschöpfung erst so richtig in Fahrt kommt, wenn also auch das Trennbanksystem nicht mehr existiert?
Nein, umgekehrt. Also durch die Öffnung der Schleusen konnte über Geldschöpfung aus dem Nichts beliebig immer mehr nachgeschossen werden.
Das meine ich ja, wenn das Trennbanksystem nicht mehr funktioniert, dann...
Wenn da eine Brandmauer eingezogen ist, ist ein Anreiz dafür, diese Gelder überwiegend in die spekulative Sphäre hineinzubewegen und fließen zu lassen, der wäre dann gebremst. Das ist richtig. Und das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und dann müssten diejenigen, die Gelder anlegen wollen, sich wieder stärker mal die Frage vorlegen, in welchen Teilen der Realwirtschaft wäre das denn möglich? Ehe ich jetzt zur Giralgeldschöpfung und Alternativen dazu komme, würde ich ganz gerne mal eine kleine Pause einlegen, vielleicht, dass da mal Musik eingespielt wird.
Ja, wir können so eine circa 5 Minuten oder 4 Minuten Pause machen, ist das okay?
Ja, und dann lege ich jetzt mal auf und warte dann erneut auf den
Ich würde aber sagen, na, die Leitung lass mal laufen.
Sie hat aber im Moment ein Echo drin und das irritiert sehr stark.
Das Echo, ja, okay. Das ist allerdings seltsam, wüsste ich nicht, woher das kommt. Aber okay, dann spiele ich jetzt eine 4-Minuten-Nummer und wir machen ganz einfach nur einen Anruf.
Okay.
Okay, dann bleiben Sie einfach einmal dran und wir hören uns dann gleich wieder. Gut. Okay, werde Bernd Senfitz dann gleich wieder anrufen und dann geht es weiter mit den Alternativen, die uns vielleicht aus diesem Schlamassel wieder herausbringen können. geht weiter. Bernd Senf ist in der Leitung. Jetzt vielleicht wäre auch der Augenblick gekommen, wo man dann schön langsam mit Skype online gehen kann. Warten wir aber vielleicht noch ein bisschen ab, bis wir die Monetative genauer beschrieben haben, damit wir da vielleicht dann auch Fragen dazu bekommen. Ja, Herr Senf, also wir haben das Ganze jetzt ziemlich, halbwegs ausführlich, natürlich in keinem Fall vollständig, aber halbwegs ausführlich dargestellt. Auch die Problematik dieser ganzen Giralgeldschöpfung etc. Kommen wir jetzt bitte zur Monetative, denn das finde ich ist eigentlich für mich ein bisschen das Hauptthema des heutigen Abends. Erklären Sie doch einmal, wie Sie sich dieses System bzw. Ihre Mitstreiter sich dieses System vorstellen.
Also es geht ja zurück erstmal auf die Erkenntnis, dass die Geldschöpfung nicht nur in der Hand der Zentralbanken liegt, sondern zusätzlich in der Hand der Geschäftsbanken. Das ist zwar auch in der Geldreformszene umstritten, aber ich vertrete diese Auffassung, die Geschäftsbanken können, wenn auch nicht unendlich, aber doch in erheblichem Ausmaße über das Zentralbankgeld hinaus Geld als Giralgeld schöpfen aus dem Nichts und als Kredit in Umlauf bringen und damit also Grundlage für die Entfaltung von Nachfrage schaffen. Nachfrage nach Sozialprodukt, Nachfrage auch nach Finanzprodukten an den internationalen Finanzmärkten. Was die Geschäftsbanken im Blick haben, ist der Gewinn oder eine Rendite. Und das ist also nicht unbedingt identisch mit der Rücksicht auf gesamtwirtschaftliche und gar gesellschaftliche Entwicklungen. Das kann in Konflikt geraten, auch wenn lange Zeit mit dem Neoliberalismus diese Ideologie über die Welt verbreitet wurde, dass alles das, was den Unternehmen und auch den Banken Gewinne ermöglicht, angeblich auch im Interesse der Gesamtheit sei. Es hat sich aber gezeigt, auch schon übrigens damals bei der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren, dass diese Konstruktion des herrschenden Geldsystems, also ein schmaler Sockel von Zentralbankgeld und darüber gelagert ein vielfacher Überbau von Giralgeld, dass der auf sehr fragwürdigen Grund gebaut ist und dass in Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs und des Booms das private Bankensystem dahin tendiert, Kredite, und zwar in Form auch von Giralgeld, in überschießendem Maße zu kreieren und dadurch Geld in Umlauf zu setzen, während in Phasen, wo die Entwicklung kippt, es eher zur gegenteiligen Reaktion führt. Also eine Kreditkontraktion, eine Kreditklemme, den Begriff hatten wir ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder in der Diskussion. Das ist damals schon in den 30er Jahren erkannt worden von Irving Fisher, einem bekannten Geldtheoretiker. Damals waren das 10% Zentralbankgeld und der Rest war Giralgeld. Und er hat aber gefordert, das ganze Geld, die gesamte Geldmenge sollte von der Zentralbank geschöpft werden. Er hat das genannt 100% Money und auch ein entsprechendes Buch darüber veröffentlicht, was im Deutschen auch seit einigen Jahren zugänglich ist. In ähnlicher Weise hat Josef Huber, der Prof ist in Halle, zusammen mit James Robertson ein Konzept entwickelt und spricht von Vollgeld. Und dieses Vollgeld sollte sich vom bestehenden Geldsystem darin unterscheiden, dass erstmal auch Sichtguthaben, Giralgeld als gesetzliches Zahlungsmittel voll anerkannt wird, was bisher juristisch nicht der Fall ist. Und dass dann sowohl das Giralgeld als auch das Bargeld, also sagen wir die Euroscheine jetzt, dass das beides in die Hand einer Zentralbank gehört, Allerdings, und das geht über Irving Fisher hinaus, wäre zu fragen, wer ist eigentlich oder wer soll eigentlich die Zentralbank sein? Und die US-Notenbank erscheint zwar als etwas Staatliches, ist tatsächlich ja aber in der Hand einer privaten Finanzoligarchie. Das kann und darf es nicht sein, dass das wesentliche Medium, auf das die Wirtschaftsteilnehmer angewiesen sind wie auf die Luft zum Atmen, dass das in privater Hand liegt. Also deswegen die Forderung, Geldschöpfung gehört prinzipiell nicht in private Hand, gehört in öffentliche Hand. Wenn man diese Forderung allerdings in die Diskussion bringt, muss man darauf gefasst sein, sofort als Inflationist oder Ähnliches abgestempelt zu werden. Also als einer, der nun hier etwas vorschlägt und propagiert, was unweigerlich in die Inflation und Hyperinflation führen würde. Und dann werden einzelne historische Beispiele angeführt, wo das angeblich so der Fall gewesen ist. Deswegen, es ist schon was dran, es ist eine Gefahr, wenn die Geldschöpfungskompetenz in der Hand von Regierungen liegt, weil die Regierung dieses Instrument dann auch missbrauchen kann und tatsächlich auf Teufel komm raus Geldschöpfung betreiben kann, was dann in Inflation oder gar Hyperinflation treiben kann. Damit das nicht geschieht, damit aber auch die Geldschöpfung nicht in privaten Händen liegt, ist diese Idee der Monetative entstanden. Den Begriff habe ich selber mal irgendwo so ganz beiläufig in die Diskussion gebracht und habe gar nicht geahnt, wie er von anderen dann aufgegriffen wurde und würde. Mittlerweile macht er so in gewissen Kreisen, jedenfalls der Geldreformbewegung, seine Runde. Und Monetative ist also eine Wortschöpfung, wo sich wahrscheinlich den Sprachwissenschaftlern die Haare sträuben werden. Sie ist nur vom Klang her angelehnt an Exekutive oder Legislative, Exekutive und Judikative. Das sind ja die drei tragenden Säulen des Staatsgebildes, die Legislative, also die gesetzgebende Instanz, das wäre das Parlament. Die Exekutive wäre die Regierung, die eben die beschlossenen Gesetze durchsetzen soll, ausführen soll. Und die Judikative, das ist das Rechtssystem, was dafür sorgen soll, dass dann diese Durchführung auch eingehalten wird, dass die Gesetze eingehalten werden. Und wenn sie verletzt werden, dass das geahndet wird. Vom Anspruch her sind diese drei Säulen voneinander unabhängig. Mir ist zwar klar und vielen anderen auch, dass es in der Realität nicht immer so klar getrennt ist, dass es da Überschneidungen, Überlappungen geben kann und gibt, aber der Anspruch ist klar formuliert und kann auch immer wieder klar eingefordert und eingeklagt werden. Und neben diese drei Säulen wäre also eine vierte Säule zu schaffen. Und diese vierte Säule, das ist das, was mit Monetative gemeint ist. Also unabhängig von den anderen drei Säulen, das heißt auch unabhängig von der Regierung, insbesondere aber auch unabhängig, und das ist bislang viel zu wenig ins Blickfeld gerückt worden, unabhängig vom privaten Bankensystem oder von einer Finanzoligarchie. Wenn bislang die Rede war, über Jahrzehnte hinweg, von dem hohen Gut der Unabhängigkeit der Zentralbanken, dann war immer nur gemeint, dass die unabhängig von Parlament und von Regierung sein soll, also eigentlich ja von demokratisch gewählten Institutionen, während nie thematisiert worden ist, ob sie auch unabhängig von privaten Bankensystemen und von einer privaten Finanzoligarchie sind. Das ist vor allen Dingen zu beachten bei dieser Konstruktion, bei dieser Forderung nach einer Monetative.
Wenn das heißt, der Staat, der bisher quasi, ich meine, das Geld wird natürlich hauptsächlich, oder das meiste Geld, das im Umlauf ist, wird ja vom Staat im Umlauf gebracht, allerdings in Form...
Heutzutage nicht. Heutzutage wird das Geld in Umlauf gebracht, zunächst mal durch die Zentralbank. Geldschöpfung aus dem Nichts ist ja, nehmen wir mal das Papiergeld, das ist ja nicht mehr angelehnt und nicht mehr gekoppelt an Goldreserven, wie das früher mal war, sondern das kann im Prinzip aus dem Nichts geschöpft werden. Dann mit einem Zins ausgestattet in den Umlauf gebracht werden. Das ist der sogenannte Leitzins, mit T geschrieben. Und dann gibt die Zentralbank zum Beispiel den Geschäftsbanken dieses Geld als Kredit mit diesem Leitzins. Und die Geschäftsbanken können dann zunächst mal dieses Geld auch weiterreichen an meinetwegen Unternehmen oder auch an den Staat als Kredite und sattelt dann nochmal auf den Leitzins etwas Zusätzliches an Zinsen drauf. Also es ist das Bankensystem, die Zentralbank, die in den USA auch noch in privaten Händen ist, das Geschäftsbankensystem, was in den meisten Ländern in privaten Händen ist, die sind die Quellen der Geldschöpfung. Die sind die Herren der Geldschöpfung. Sie sind die Herren der Schöpfung sozusagen.
Ja, das ist ja ziemlich, ich finde es ja ziemlich schräg. Also im Endeffekt, wer auch immer sich das Geld jetzt ausleiht, Geld entsteht nur durch Kredit, ergo Schuld.
Und? Ja, genau.
Und das Lustige finde ich jetzt, dass man sich, um überhaupt Geld entstehen zu lassen, und natürlich muss Geld aus dem Nichts entstehen, also was soll es denn groß entstehen? Es ist ja ein Konstrukt, also insofern entsteht es ja immer aus dem Nichts, aber das, was ja doch irgendwie hinterfragenswürdig ist, wahrscheinlich ist, dass Geld in unseren Tagen entsteht, indem es von einer Zentralbank als Kredit vergeben wird und diese Zentralbank Zinsen auf dieses Geld bekommt, das sie eben aus dem Nichts geschöpft hat, aber diese Zentralbank diese Zinsen ja nicht quasi wieder rückführt in dem Sinn, also sie führt wahrscheinlich schon wieder rück, aber diese Zentralbanken sind meistens im privaten Besitz, verstehe ich das richtig?
Ja, meistens nicht, aber eine der wesentlichen Zentralbanken, wie gesagt, die Fed ist es. Und was die Rückführung der...
Also die EZB ist nicht irgendwie im Privatbesitz, sondern tatsächlich eine öffentliche Institution oder welchen Status?
Ja, das ist viel komplizierter. Sie ist ja getragen von den jeweils nationalen Zentralbanken, also dann auch von der Deutschen Bundesbank und den entsprechenden Zentralbanken in den anderen Ländern. Da wäre jetzt im Einzelnen zu fragen, wie ist es denn da mit den Eigentumsverhältnissen bestellt? Das ist bei der Deutschen Bundesbank auch mit Rücksicht und aus, sagen wir mal, aus den historischen Erfahrungen hat man bei der Deutschen Bundesbank da sehr darauf geachtet, dass sie tatsächlich unabhängig ist. Es gibt aber andere Zentralbanken, die sind zum Teil von Anfang an erstmal privat gewesen. Manche sind dann mehr und mehr zu Teilen dann auch verstaatlicht worden. Und das ist durchaus unterschiedlich innerhalb des Euro-Raumes.
Österreichische also Zentralbank...
Da müssen wir in die Einzelheiten reingehen. Die italienische Zentralbank ist meines Wissens halbe-halbe. Die belgische Zentralbank... wohl auch, aber da will ich jetzt lieber nichts Verkehrtes sagen, weil da müsste ich nochmal die Unterlagen im Einzelnen mehr rausnehmen. Jedenfalls ist das unterschiedlich. Während in den USA die Fed getragen ist von 12 regionalen Feds und diese regionalen Feds sind ausnahmslos in der Hand privater Großbanken und Großfinanziers.
Aber der Dollar ist ja die quasi Weltreservewährung, wie man das so schön sagt. Das heißt, wenn also der Dollar jetzt von einer Bank, von einer Zentralbank geschöpft wird, die wiederum im Besitz von 12 Banken oder im Prinzip sind das nämlich an 12 Bankerfamilien steht, dann ist das natürlich problematisch, weil... Das ist
in der Tat problematisch.
Ich meine, wie kann man denn das rechtfertigen? Das sind ja Unsummen an Geld, die da an Zinsen, weil das gesamte Geld, das geschöpft wird, entsteht ja praktisch in der Zentralbank, wenn ich das richtig verstehe.
Nein, der Teil, der Zentralbankgeld ist, über den sich dann aber ein Vielfaches an Giralgeld noch lagert.
Okay, aber dennoch, also die Zinsen auf dieses gesamte Geld, das da geschöpft wurde, neben dann dem Giralgeld etc., das müssen ja Summen sein, die sind völlig unvorstellbar.
Ja, was jetzt hier den Euro anlangt und als ein Teil davon die Deutsche Bundesbank, die aus Geldschöpfung entstehenden Gewinne und der entsprechende Anteil, den die Deutsche Bundesbank kriegt, der wird abgeführt an den Staatshaushalt, an den Bundeshaushalt. Da denkt man, na okay, dann kommt es doch dem Staat wieder zugute. Aber wenn man berücksichtigt, dass der größte Teil der Geldmenge Giralgeld ist und die Zinsgewinne für Geld, was aus dem Nichts geschöpft ist, beim privaten Bankensystem landen, und der Staat sich ja dann auch beim privaten Bankensystem verschulden muss. Wenn der Staatsanleihen ausgibt, dann werden die erstmal von den Geschäftsbanken aufgekauft. Das heißt, er muss letztendlich dann den Geschäftsbankensystem Zinsen zahlen. Wenn man das alles berücksichtigt, dann fließt von den insgesamt entstehenden Zinslasten des Staates, und wenn man dann noch den Länderhaushalt und die Gemeindehaushalte dazu nimmt, also alle öffentlichen Haushalte, fließt nur ein winziger Bruchteil als Bundesbankgewinn zurück an den Bundeshaushalt. Also unterm Strich ist der Staat einer der großen Verlierer dieses Zinssystems und versinkt ja immer tiefer in der Staatsschuld. Und es ist ja tatsächlich so, in dem bestehenden Geldsystem kommt das Geld über Zentralbanken und Geschäftsbanken nur auf dem Wege über Kredit in den Umlauf. Und das sind Schulden. Mit wachsender Geldmenge müssen also gesetzmäßig die Schulden anwachsen und in einem Ausmaß, wie sie realwirtschaftlich immer weniger erwirtschaftet werden können. Das heißt, es ist in dem System angelegt, die Tendenz zum Staatsbankrott zum Beispiel auch und zum Zusammenbruch einer wachsenden Zahl von privaten Unternehmen und privaten Haushalten. Das ist alles systemimmanent. Was zum Beispiel den Staatsbankrott anlangt, diese Tendenz, da habe ich, glaube ich, 1998 schon einen längeren Artikel veröffentlicht, der ist auch auf meiner Website irgendwo zu finden. Zinssystem und Staatsbankrott. Das war absehbar, dass das dahin treibt. Und alle, die jetzt hier praktizierten Rettungsversuche, die gehen ja nicht an die Wurzel. Es ist nirgendwo diskutiert worden, ob man Alternativen zu diesem Schuldgeld schaffen könnte oder ob es die vielleicht auch schon mal gegeben hat in der Geschichte.
Nur noch kurz mal, also weil also dieses ganze Finanzthema, ich versuche jetzt in den letzten Jahren wirklich meinen Schädel drumherum zu wickeln und das irgendwie, es ist derart sperrig, aber okay, richtig, ein großer Teil des Geldes wird ja durch diese Hebelwirkung dann von tatsächlich, also privaten Banken geschöpft, Großbanken allerdings,
ja. Dem, also auch Banken in der, haben aus bestimmten Gründen dazu nicht die Möglichkeit.
Weil man muss im Club sein, schon klar. Das heißt, in Europa Großbanken, die dann tatsächlich also wirklich an der Geldschöpfung beteiligt sind, dieses Geld nicht von irgendwelchen anderen Sichtkonten, Guthaben unterscheidbar ist und es in Umlauf bringt und dafür die Zinsen kassiert. Da haben wir in der letzten Sendung ein paar ganz lustige Beispiele besprochen, die möchte ich jetzt gar nicht noch mehr anführen, aber da haben auch Leute dagegen geklagt und so weiter, das hat dann sogar den Richter ein bisschen überrascht. Aber das sehen Sie also, das kann ich durchaus nachvollziehen, zumindest jetzt aus meinem beschränkten Verständnis dieser ganzen Situation, das sehen Sie als das Hauptproblem, dass private Organisationen ganz einfach unglaubliche Geldmengen verdienen, allein über die Zinsen des aus der Luft geschaffenen Geldes. Also genau. Ich glaube, das ist wirklich sein Punkt, den kann man wahrscheinlich gar nicht oft genug wiederholen.
Der ist ungeheuerlich, das schon deswegen.
Weil bis das einmal durchsickert, ist ja unklar.
Ja, die meisten sich das gar nicht vorstellen können.
Ja. Ja, ich meine, da gibt es ja diesen Spruch, wer quasi kleine Gauner bestehlen eine Bank und große gründen eine. Und dann versteht man ihn, diesen Spruch. Ich habe es jetzt unterbrochen, Entschuldigung.
Naja, das ist wirklich so ungeheuerlich, dass es schwer fällt, sich das vorzustellen. Und ich habe öfter auch von sehr intelligenten und engagierten Leuten, auch jetzt aus der Geldreformszene, solche Einwände gehört, ja, wenn das so wäre, dann hätte uns doch der Staat längst davor geschützt. Ja, sollte man meinen. Aber es hat keine Gesetze gegeben, die das unterbunden hätten. Bis heute nicht. Und deswegen gehört das in die öffentliche Diskussion. Das gehört von hinter den Kulissen vor die Kulissen. Ich habe ja einen Artikel im Internet auch, Bankgeheimnis Geldschöpfung. Dieses Bankgeheimnis gilt es zu lüften. Und nicht nur das, sondern aufzuzeigen, es ist ja ein ganz anderes Geldsystem denkbar, wo das Geld auf ganz andere Weise in den Wirtschaftskreislauf hineinkommt, als auf dem Wege über Kredit und Schuld. Und das ist die Idee der Monetative. Die Monetative, unabhängig, wie gesagt, von der Regierung, auch unabhängig vom privaten Bankensystem und einer privaten Finanzoligarchie, hätte prinzipiell die Möglichkeit, Geld auf ganz andere Weise, nicht als Schuldgeld, nicht von Anfang an mit Zinsen und mit Tilgung behaftet, in den Wirtschaftskreislauf hineinzubringen. Zum Beispiel kann man ja und sollte man auch mal fragen, warum muss denn der Staat, wenn seine Steuergelder nicht ausreichen, sich mit Geld finanzieren, also über Kredite, wo Zinsen dranhängen und wo die Schuldenlast immer größer wird und wo er immer tiefer in der Staatsschuld versinkt, wo er doch eigentlich die Aufgabe hat, gesellschaftlich wichtige öffentliche Aufgaben und Ausgaben zu finanzieren. Der Staat ist doch in diese Rolle reingewachsen, historisch, weil alleine die Märkte vieles nicht hinreichend hervorbringen und weil da etliche Korrekturen erforderlich waren. Also nehmen wir nur mal das Sozialsystem, nehmen wir die Umweltpolitik und was es alles gibt. Das hat doch alles mal oder zum erheblichen Teil einen Sinn gehabt, dass man das nicht den Privaten überlassen hat. Aber jetzt ist der Staat immer mehr in die Schuldenfalle reingeraten, musste immer mehr kürzen. Es musste immer mehr aus öffentlichem Vermögen privatisiert werden. Das waren ja alles diese Heilslehren hier des Neoliberalismus, die über die ganze Welt gezogen worden sind im Zuge der Globalisierung. Mit verheerenden Auswirkungen. Überall brechen die wichtigen öffentlichen Leistungen und Aufgaben dramatisch weg und der Prozess ist dann noch nicht irgendwo am Ende der Fahnenstange angelangt. Das geht ja weiter, das eskaliert ja weiter. Warum muss der Staat sich mit einem Geld finanzieren, was mit Zinsen belastet ist, was getilgt werden muss und wenn das auch noch aus dem Nichts geschöpft wurde durch ein privates Bankensystem, dann die Zinserträge eingesteckt werden von eben diesem privaten Bankensystem. Da ist doch irgendwas völlig aus dem Lot und aus dem Ruder gelaufen, ohne dass die Gesellschaft gemerkt hat, ohne dass das noch diskutiert worden ist in den Wirtschaftswissenschaften, in der Politik. Nirgendwo war das ein Thema. Es ist dringend notwendig, dass das wieder zu einem Thema wird. Und diese Idee der Monetative ist ein Versuch, das zunächst mal in die gesellschaftliche Diskussion hineinzutragen. Die Monetative könnte auch Geld aus dem Nichts schöpfen und dieses Geld ohne Zinsen, ohne Zinslast, dem Staat, natürlich nicht in unbegrenztem Maße, sondern wohl dosiert, zur Verfügung stellen, damit der seine Aufgaben erfüllen kann, ohne immer mehr unter den Zinslasten zusammenzubrechen.
Ist das dann auch Schuldgeld, zwar zinsfrei, aber dennoch? Nein?
Nein, es wäre, also erstmal wäre dran zu denken, im ersten Schritt es ohne Zinsen dem Staat zur Verfügung zu stellen, wohl aber mit Tilgung. Aber selbst da kann man ja jetzt fragen, wenn der Staat dieses Geld als staatliche Nachfrage dann ausgibt und in den Wirtschaftskreislauf reinträgt, ja, dann würde das ja einfließen auf diese Art. Das wäre eine ganz andere Art von Geldemission. Wenn er damit bislang brachliegende Ressourcen und unbeschäftigte Arbeitskräfte sozusagen aktivieren oder reaktivieren könnte, um das, was gesellschaftlich an Aufgaben ansteht, wirklich auch anzugehen und entsprechende Projekte auf den Weg zu bringen, dann müsste man ja diesen Teil der Anregung der Wirtschaft, der Belebung oder Wiederbelebung der Wirtschaft nicht dadurch unterbrechen, dass man sagt, so und jetzt musst du aber hier die Gelder wieder tilgen, sondern solange das der Entfaltung der schlummernden Produktivkräfte dient, kann es doch zur Verfügung gestellt werden. Erst dann, wenn es an Kapazitätsgrenzen stößt, wenn die Ressourcen verknappen, wenn das einmündet in Inflation, zunächst mal in der Realwirtschaft, und die spekulativen Finanzmärkte wären, wie gesagt, mit dem Trennbankensystem ohnehin zu reduzieren. Erst dann, wenn das in Inflation einmündet, dann wäre dieses Geld dem Kreislauf wieder tendenziell zu entziehen, um den Preisindex konstant zu halten. Das ist die Idee einer Indexwährung, den Preisindex vor allen Dingen vor Augen zu haben und ihn über die Jahre oder Jahrzehnte möglichst konstant zu halten. Und was der Monetative möglich wäre, ist im jetzigen Geldsystem so nicht möglich. Und deswegen meinen wir, also da gehöre ich selber auch mit dazu, Josef Huber mit seiner Vollgeldidee und einige andere Initiatoren, dass es wichtig wäre, diese Idee ja stärker in die gesellschaftliche Diskussion zunächst mal einzubringen. Und dann natürlich, wenn sie immer mehr ausreift, dann auch in die Realität umzusetzen. Es würde bedeuten, dass den Geschäftsbanken nicht ihre Bankgeschäfte genommen würden, also was meinetwegen die Durchführung von Überweisungen betreffen würde. Die sollten allerdings abgetrennt werden vom anderen Bankgeschäft, vom Kreditgeschäft. Den Banken würden die Aufgaben verbleiben, bei der Kreditvergabe gründlich zu prüfen, also Kreditwürdigkeitsprüfungen durchzuführen. Da würden viele Funktionen übrig bleiben, aber die eine Funktion, die die Geschäftsbanken jetzt innehaben, die soll ihnen genommen werden, nämlich zusätzlich zum Zentralbankgeld autonom Geld aus dem Nichts zu schöpfen und mit Zinsen belastet in Umlauf zu bringen. Diese Geldschöpfungsfunktion gehört nicht in die Hand privater Banken. Und die monetative und dann auch theoretische Grundlegung, wie sie vor allen Dingen Josef Huber dann ausgeführt hat und James Robertson in ihrem Buch Geldschöpfung in öffentlicher Hand, da sind auch Übergänge, also sanfte Übergänge vorgesehen, wie diese bisherigen Funktionen der Geschäftsbanken allmählich abgelöst werden können, indem es übergeht in die Funktion der und in die Kompetenz der Monetative.
Wer müsste denn in dieser Monetativen oder in dieser Monetative, wer müsste denn da drin sitzen? Welche Leute würde man denn da auswählen, die diese Entscheidungen treffen, und wie kann man verhindern, dass diese Leute dann doch irgendwie bestochen oder bedroht werden?
Ja, das ist natürlich nie ganz zu verhindern, und das muss auch immer wieder im Blickfeld sein, also die Gefahr von Korruption. Zunächst mal wäre aber zu fordern, dass das Ganze transparent gestaltet wird. Das wäre das genaue Gegenteil alle Male zu dem, was die FED hier über fast ein ganzes Jahrhundert betrieben hat. Ich spreche ja von der FED hier von als einer Dunkelkammer der internationalen Finanzwelt, weil da gibt es keinerlei Transparenz, da gibt es keinerlei Prüfungen ihrer Bücher, ihrer Geschäftspolitik. Es wäre dort erstmal Transparenz hineinzubringen, was die personelle Besetzung anlangt oder die, sagen wir mal, die Gruppen, die dann die entsprechenden Funktionsträger auch da einbringen, da wäre natürlich Sorge dafür zu tragen, dass die nun nicht alle aus der Bankwelt kommen, sondern aus anderen Kreisen der Gesellschaft. Da wären Gewerkschaften dran zu beteiligen, da wären Umweltverbände dran zu beteiligen, da wären und so weiter und so fort. Transparenz und ein Abbild der Pluralität der Gesellschaft, während bisher in diesen Gremien ja fast ausschließlich Banker sind. Die sind nur unter sich und die hüten natürlich auch das Bankgeheimnis Geldschöpfung weitestgehend, sodass die Allgemeinheit bislang überhaupt noch nicht mal das Problem erkannt hat.
Nun, ich werde jetzt auch mit Skype online gehen und dann vielleicht, wenn wer möchte, kann er also hier rein anrufen und Ihnen direkt eine Frage stellen. Was mich jetzt zu monetativ, also Skype-Account CropFM oder einfach von der Startseite aus den Link klicken, gleich unterm Ankünder, für Leute, die da eben rein skypen wollen in die Sendung und Bernd Senf persönlich eine Frage stellen möchten. Meine Frage bezüglich der monetativen, ich habe da jetzt dieses zweiseitige, ich sag mal, Manifest durchgelesen, das auf der Website die monetative.de ja. zu finden ist, oder monetative.de, glaube ich nur. Da ist also der Plan, dass sämtliches Geld, das jetzt also auf Sichtkonten herumlungert, schön langsam in dieses Vollgeld überführt wird. Habe ich das richtig verstanden? Also ja. Die gesamte Geldmengen, die da so existieren. Aber ist denn das überhaupt möglich sinnvoll? Denn es existieren ja unglaublich hohe Geldmengen bereits.
Ja, da sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorhin diskutiert haben. Alle die Forderungen, die im spekulativen Bereich sich angesammelt haben, wie gesagt, die wären abzuschreiben. Also da müssen die Spieler ihre Forderungsverluste selber tragen. Und dann würde ein erheblicher Teil dieses unglaublichen Volumens, wird ja geschätzt von mehreren 100 Billionen als Forderungen in Form von Derivaten, das würde erheblich zusammenschrumpfen und dann würde sich das mehr und mehr konzentrieren und beschränken auf dasjenige Geld, was in der Realwirtschaft und allenfalls in den sogenannten Primärmärkten eine Rolle spielt. Also Primärmarkt ist das, wo es sich um Neuemissionen von Aktien zum Beispiel handelt. Aber der größte Teil ist der Besitzwechsel von Aktien, vom ersten zum zweiten, vom zweiten zum dritten und vom 99. zum 100. und so weiter. Wenn sich der Fluss des Geldes beschränken würde und konzentrieren würde auf die Realwirtschaft plus den Primärmarkt der Finanzmärkte, dann wären das also ungleich viel kleinere Volumina.
Im Chat sind also Kommentare wie zum Beispiel der WWF oder Greenpeace, wenn wir da Beteiligten totale Fantasie. Ich nehme an, das ist bezogen auf die Monetative. Das heißt, wie wird denn das so aufgenommen von Leuten, wenn man diese Idee vorstellt? Ja, da wird ja irgendwie so eine Denkbarriere offenbar überschritten, dass also nicht nur über uneinsichtige Banken Geld geschöpft wird oder ausschließlich, sondern über eine quasi staatliche Grundsäule. Wie wird denn diese Idee allgemein so aufgenommen? Ja, allgemein haben Leute Probleme, sich das vorzustellen, wie manche im Chat?
Ich kenne es aus meinen Vorträgen und Veranstaltungen. Da ist zwar erstmal das Staunen und Erstaunen groß, dass ein Geldsystem offenbar auf völlig anderen Grundlagen aufgebaut sein könnte. Aber ich beobachte da schon auch eine gewisse Offenheit, sich da mal überhaupt Gedanken drüber zu machen. Ich habe es jetzt in einigen Talkshows hier im deutschen Fernsehen beobachtet. Da war neulich eine Sendung mit Maybrit Illner, also im ZDF. Und in der Talkrunde war der Dirk Müller, der so Mr. Dax wird er auch genannt, der sehr bekannt ist als Börsenkommentator und der ja schon in vieler Hinsicht die Problematik des bestehenden Geldsystems hineingetragen hat in solche Talkshows. Auch dieses exponentielle Anwachsen über den Zinseszins. Aber eben auch jetzt diese Thematik von wegen Geldschöpfung der Geschäftsbanken und diese mögliche Alternative. Er hat nicht den Begriff Monetative verwendet, aber der Gedanke ist von ihm in die Diskussion gebracht worden.
Der hat schon und einiges von Ihnen aufgenommen. Also ein paar Sprüche ist mir aufgefallen.
Ja, ich weiß. Und da war als weiterer Diskussionsteilnehmer der Klaus von Donani, der war früher lange Jahre Bürgermeister von Hamburg und in der SPD ein höherer Funktionsträger. Und dann sagte der, Mensch, Herr Müller, das ist diese Idee, die habe ich vor 20 Jahren oder vielleicht auch noch länger damals schon in die Diskussion gebracht, nämlich Zentralbankkredite an den Staat. Und damals hat sich keiner dafür interessiert. Aber es wird darauf hinauslaufen müssen. Wir kommen mit dem bestehenden Geldsystem nicht weiter. Es wird in die Richtung gehen müssen. Und dann sind die beiden aufgesprungen, haben sich über den großen runden Tisch hinweg die Hände gereicht und sich beglückwünscht zu dieser genialen Idee. Ich erzähle das deswegen, weil sogar aus höheren Etagen jetzt hin und wieder völlig unkonventionelle Gedanken, die bis vor kurzer Zeit noch als völlig abwegig abgetan wurden oder völlig ignoriert wurden, die werden jetzt aufgegriffen, die werden in die Diskussion reingebracht. Ich habe auch gehört, der frühere SPD-Finanzminister Eichel, Hans Eichel, hätte in einer Talkrunde, wo auch der Dirk Müller mit dabei war, sich diesem Gedanken gegenüber auch aufgeschlossen gezeigt, also was die Monetative anlangt, ohne jetzt unbedingt an dem Begriff sich festzumachen. Nur der Teil seiner Stellungnahmen ist dann in der gesendeten Sendung nicht mehr gesendet worden, also der ist rausgeschnitten worden. Aber es sind für mich Anzeichen dafür, dass auch in Kreisen, sagen wir mal, von politischer Elite, dass da grundlegende Fragen dieser und ähnlicher Art offenbar hier und da mindestens schon diskutiert werden.
Ein anderer Hörer hat eine recht interessante Frage gestellt, die vielleicht auf, noch ein bisschen auf das Verständnis dieser Monetative abzielt, nämlich frage ich mich jetzt auch, wobei ich mich auch frage, ist das überhaupt notwendig, wer macht eigentlich die Vorfinanzierung dieser Monetative? Also wer gibt ja quasi das Grundkapital? Braucht sie das überhaupt?
Nein.
Warum nicht?
Warum sollte das brauchen?
Ja. Aber das ist interessant, weil die Frage eben kam und ich glaube, da stößt man wahrscheinlich im Kopf an so eine Barriere. Ne? Jede Bank, die also Geld verleiht, muss ja irgendwann mit einem Grundkapital starten, aber die Monetative nicht, weil sie eben vom Staat die Aufgabe bekommt und der Staat darf ja eigentlich Geld schöpfen. Er hat ja dieses Recht nur aufgegeben.
In der amerikanischen Verfassung ist das verankert, dass die Geldschöpfungskompetenz beim Staat bzw. beim Kongress zu liegen hat. Und der hat das ja dann leichtsinnigerweise 1913 abgetreten an die private Fed. Ja, eigentlich, verfassungsgemäß, wäre das eine Funktion in der Hand des Staates. Nur es ist dann jahrzehntelang, fast ein ganzes Jahrhundert lang, nicht mehr zum Thema gemacht worden. Anders übrigens als in früheren Zeiten der amerikanischen Geldgeschichte. Da war die Frage, in wessen Hand soll dieses Privileg der Geldschöpfung kommen? Immer ein riesen Tauziehen zwischen den Vertretern, also dieser staatlichen Geldschöpfung und den Vertretern des privaten Bankensystems. Aber ein Jahrhundert lang war das dann kein Thema mehr. Und es muss wieder zum Thema werden, weil das bestehende System so offensichtlich zu solchen krisenhaften Zuspitzungen treibt. Da ist mit irgendwelchen Symptomkurieren ist es nicht mehr getan. Die Sache wird dadurch rausgeschoben und wird nur noch immer weiter in Richtung Eskalation getrieben. Es braucht ein grundlegendes, zunächst mal natürlich Umdenken. Und wie gesagt, es beginnt in einzelnen Kreisen, wo man es vorher gar nicht erwartet hätte, schon in diese Richtung sich etwas zu tun. Ich will auch noch verweisen auf einen Autor, Rolf Gocht. Der war in den 80er Jahren, war es glaube ich, oder sogar schon in den 70er Jahren, Mitglied, wenn ich mich recht erinnere, des Zentralbankrates oder sogar des Direktoriums der Deutschen Bundesbank und hat seinerzeit ein Buch veröffentlicht, Kritische Betrachtungen zur nationalen und internationalen Geldordnung. Und da war genau die Problematik der Geldschöpfung, der Giralgeldschöpfung der Geschäftsbanken zum Thema gemacht. Und er hat aufgezeigt, das kann und darf so nicht weitergehen. Und hat dafür plädiert, letztendlich ja für etwas Ähnliches, ohne den Begriff Monetative zu verwenden, aber etwas Ähnliches, wie mit diesem Begriff verbunden ist. Der ist damals in seinem Umfeld, wie ich gehört habe, in der Hinsicht völlig ignoriert worden. Niemand ist darauf eingegangen. Und dieses Buch, die erste Auflage davon, war noch bis vor ein, zwei Jahren in Restbeständen zu haben. Das heißt, es waren Ladenhüter über Jahrzehnte. Und erst jetzt ganz in jüngster Zeit, ist eine zweite Auflage erschienen. Das heißt, jetzt ist es im Buchhandel auch wieder zu haben mit der neuen Auflage. Absolut zu empfehlen und vor allen Dingen eben auch als Hinweis an diejenigen, die sagen, also wer sich auskennt hier in Geld- und Bankensystem und Zentralbanken, der weiß, dass das völlig abwegig ist. Nein, das war einer aus dem engsten Kreise der Funktionsträger und der hat damals ähnliche Gedanken schon entwickelt. Also es wird sich was tun müssen in der Hinsicht und natürlich ist ungewiss, wie weit sich das ausbreiten wird, die Diskussion, und in welche Kreise es hineinwirken wird. Aber ich habe da gewisse Hoffnungen, dass es mehr und mehr zum Thema werden wird.
Nun gibt es ja auch weitere Ansätze. Sie haben das Erlösungskonzepte genannt, was ich recht interessant finde oder recht lustig. Aber es gibt natürlich weitere Ansätze, dieses Dilemma zu lösen. Einer davon ist...
Können wir dann noch mal eine kurze Pause einlegen von 2 Minuten oder so, bis wir darauf eingehen?
Ja, können wir gerne machen. Okay.
Dann, ich bleibe dran und lasse den Hörer hier liegen. Ja?
Okay, machen wir das so. Gut, dann machen wir jetzt noch eine kleine Pause. Dann möchte ich noch auf weitere Themen eingehen, wie zum Beispiel die freie Humanwirtschaft etc. Und bin sehr gespannt, was Bernd Senf dazu zu sagen hat. Wir kommen gleich wieder. Holiday in Hell haben wir da im Hintergrund. Der Hust am Anfang der Nummer, das war nicht ich, das ist wirklich auf der Nummer. Bernd Senf ist noch immer mein Live-Gast auf diesem, in diesem Open-End-Abend. Wir haben da natürlich eine riesenlange Liste. Was wir also jetzt vor der freien Humanwirtschaft noch ansprechen möchten, ist die Geschichte des Geldes. Da kann man auch im Chat diesbezüglich fragen, wie ist Geld eigentlich entstanden, wie war die ursprüngliche Idee. Aber es gab ja, jetzt mal abgesehen davon, sehr interessante Geldformen bereits schon. Und diese staatlich geschöpften Gelder sind ja auch nicht neu. Das gab es ja auch schon wirklich. Vielleicht fangen wir da im Hochmittelalter an, oder?
Ja, ich beziehe mich da mal auf ein sehr interessantes Buch von Karl Walker. Also Walker mit W. Der Titel des Buches heißt Das Geld in der Geschichte. Das ist übrigens im Internet vollständig runterzuladen und bei Bedarf ja dann auch auszudrucken. Das hat der Karl Walker geschrieben, schon Anfang der 50er Jahre. Zu der Zeit hat sich auch niemand dafür interessiert. Da waren die Leute mit anderem beschäftigt. Und damals mit dem Nachkriegszeit und Wirtschaftswunder danach. Aber dieses Geld ist eine Perle oder enthält etliche Perlen. Und unter anderem wird da eine Phase in der mitteleuropäischen Geschichte beschrieben, die genannt wird das blühende Hochmittelalter. Das ist so grob anzusiedeln zwischen 1050 und 1350, wobei das natürlich nicht schlagartig begonnen hat und nicht schlagartig aufgehört hat, aber so etwa in dieser Größenordnung. Und das war eine Zeit von erstaunlicher Wirtschaftsblüte, die natürlich verschiedene Ursachen gehabt haben mag, auch klimatische, da war ein besonders günstiges Klima und auch besondere technologische Neuerungen wie der Pflug damals in der Landwirtschaft und so weiter. Aber das, was der Karl Walker und einige andere Geldreformer vor allen Dingen beleuchtet, ist dieses damalige Geldsystem mit dem Namen Brakteaten. Brakteaten hießen die, weil es Münzen waren, die so dünn waren, dass sie brüchig waren. Also da brach immer mal vom Rand ein bisschen was weg und die sahen nun alles andere als wertvoll aus. In sie eingestanzt war das Porträt zum Beispiel oder irgendein Amtssiegel von dem weltlichen oder kirchlichen Herrscher. Und das Interessante ist, dieses Geld bot wenig Anreiz, um es dem Kreislauf zu entziehen und es zum Beispiel zu horten oder damit irgendwelche auch anderen Geschäfte außerhalb der Realwirtschaft, also Spekulationen, zu tätigen. Und das, was also für Münzkenner und Münzfreunde Ausdruck von sehr minderwertigem Münzwesen gewesen war, ist unter gesamtwirtschaftlichem Gesichtspunkt genau das Gegenteil gewesen. Ein Geld, wo es überhaupt keinen Anreiz gab, das zu horten und dem Fluss innerhalb der Realwirtschaft zu entziehen. Das musste also nicht extra reingelockt werden über den Anreiz des Zinses. Das ist ja dieser Gedanke, der auf Silvio Gesell zurückging. Im bestehenden Geldsystem, die Geld übrig haben, rücken das nur raus und stellen es meinetwegen den Banken nur zur Verfügung, wenn sie dafür einen Sparzins kriegen. Und dann kommt an der Stelle der Zins nochmal rein und die Zinseszins und so. Damals brauchte es den Zins nicht, um das Geld im Kreislauf zu halten. Es gab einen weiteren Grund dafür, dass es gar nicht sinnvoll gewesen wäre, das Geld zu horten, diese Brakteaten zu horten. Denn wenn der jeweilige Münzherr zum Beispiel dann gestorben war und der nächste, also der nächste Bischof oder der nächste Fürst dann nachrückte, dann haben die vielfach die alten Münzen eingezogen, meinetwegen mit dem Porträt des Vorgängers, haben das einschmelzen lassen, haben daraus neue Münzen, aber wieder so eine dünne Brakteaten prägen lassen mit ihrem Porträt. Das nannte man Münz Zerruf, also eigentlich Zurückrufen. Die Münzen wurden zurückgerufen, waren von einem bestimmten Stichtag an ungültig und wurden ersetzt durch neu geprägte Münzen des neuen Münzherrn. Und bei der Gelegenheit hat der Münzherr, sagen wir mal, von 4 zurückgerufenen Münzen, hat er dann nur 3 neue Münzen wieder in den Kreislauf gebracht und eine für sich zurückgehalten. Also 25% hat er einbehalten. Das war ein völlig transparentes Steuersystem, dem keiner ausweichen konnte. Und spätere Münzherren sind dann dazu übergegangen, das nicht nur mit Antritt dieses Amtes jeweils zu tun, sondern im Abstand von, was weiß ich, ein paar Jahren und dann im Abstand von einem Jahr solche Rückrufaktionen zu veranstalten. Und das bedeutete, wer da diese alten Münzen gehortet hätte und weiter und länger, Jahre, Jahrzehnte dem Kreislauf entzogen hätte, der hätte mit diesen Münzen nichts mehr anfangen können. Es war dann außerdem auch noch verboten, die alten Münzen überhaupt noch zu verwenden.
Durfte man Gold horten? Zum Beispiel?
Gold spielte zu der Zeit als Geld keine Rolle.
Aber es war was wert, oder?
Ja, es spielte aber keine Rolle. Der Fluss des damaligen Geldes, also dieser Brakteaten, war anders gewährleistet, wie gesagt, aus den benannten Gründen. Und es war ein insoweit kontinuierlicher Fluss in der Realwirtschaft. Und der Zins hatte keine Bedeutung. Und also auch gab es kein exponentielles Anwachsen von Geldvermögen und kein exponentielles Anwachsen von Schulden. Und nicht diese Tendenz, die ja alle so und so viele paar Jahrzehnte dann zu einer dramatischen Spannungslösung treibt, also in Form von Krisen. Es waren an die 300 Jahre Wirtschaftsblüte nicht durch solche heftigen Einbrüche unterbrochen.
Lustigerweise hört man davon im Geschichtsunterricht eigentlich praktisch nie was.
Ja, also, das fand ich auch interessant. Ich habe im Geschichtsunterricht nichts davon gehört. Ich habe in meinem Studium der Wirtschaftswissenschaft nichts davon gehört. Ich habe auch Jahrzehnte danach im Zusammenhang von Lehre und Forschung hier in Volkswirtschaftslehre lange Zeit nichts davon gehört, bis ich dann eben hier verwiesen wurde auf diese, zum Beispiel dieses Buch von Karl Walker und von einigen anderen und auch die Gedanken von Gesell, die dem ja letztendlich zugrunde lagen. Gesell hat ja gesagt, wenn es irgendetwas anderes gibt als den Zins, was das Geld in Fluss hält in der Realwirtschaft, dann wäre ein großes Problem rausgenommen aus dem Geldsystem. Und er hatte schon Hinweise darauf, dass es sowas in der europäischen Geschichte mal gegeben hat. Das Interessante ist, weil es keine Wirtschaftskrisen gegeben hat in langen Zeiträumen, konnte das, was dort an Ersparnissen angesammelt wurde, einfach reingegeben werden. Also es ist das in sozusagen in Investitionen, ohne auf einen Zins zu bestehen. Und es sind dort in dieser Zeit mittelalterliche Städte wie die Pilze aus dem Boden geschossen, wo wir heute noch staunen, sofern sie erhalten geblieben sind in den Altstädten oder rekonstruiert worden sind, was das für eine Pracht und Vielfalt gewesen ist. Es sind in dieser Zeit die gotischen Dome entstanden. Das sind ja unglaubliche Bauwerke. Nun könnte man meinen, das muss ja irgendwie von den Herrschenden, also damals den kirchlichen und weltlichen Herrschern, vielleicht dem allgemeinen Volk abgerungen und abgepresst worden sein und denen wird es dann entsprechend sehr dreckig gegangen sein. Aber nicht einmal das war der Fall. Es gibt aus der Zeit und über die Zeit Berichte, dass auch die unteren Schichten ganz erstaunlichen materiellen Lebensstandard hatten, also meinetwegen 3-mal eine warme Mahlzeit am Tag und in vieler anderer Hinsicht auch. Da wird auch manches dokumentiert in dem Buch von Bernard Lieter, Mysterium Geld ist eines seiner Bücher und das andere heißt Das Geld der Zukunft, aber da ist auch ein Rückblick in das Geld der Vergangenheit. Das ist so hochinteressant. mitten in Europa solche Blütephasen, während wir immer gelernt haben, das finstere Mittelalter. Nein, finster wurde es mit Beginn der Neuzeit, als diese Brakteaten dann abgelöst wurden durch massive Goldmünzwährungen. Und die lohnten sich dann wieder, dem Kreislauf zu entziehen und es nur auszuleihen gegen Zins- und Wucherzinsen. Und dann ging der Zug ab in Richtung Wirtschaftskrisen alle paar Jahrzehnte.
Der Goldstandard oder dessen Wiedereinführung wird ja auch von vielen heute als einer der Lösungen gesehen. Wie stehen Sie da eigentlich dazu?
Sehr skeptisch. Also unabhängig davon, ob man nun Gold irgendwie als eine Möglichkeit der Vermögenssicherung in Erwägung zieht, da will ich jetzt mal gar nichts zu sagen. Aber Gold, also ein Währungssystem auf Gold zu begründen, da zeigt die Geschichte, zum Beispiel nach den Brakteaten, als es auf Goldmünzen begründet wurde, da kam der Zins ins Spiel. Und mit dem Zins all das, was wir in anderen Zusammenhängen hier gerade auch in der letzten Sendung ausführlich da besprochen haben. Es ist ein Mythos, dass die Goldwährung sozusagen das Gelbe vom Ei wäre. Dass das beste Fundament eines Geldsystems wäre. Das ging ja auch später nicht von ungefähr weg von der Goldwährung, also mit massiven Goldmünzen, hin zu Papiergeld, was zunächst mal noch durch Gold voll gedeckt war und später aber nur noch zum Teil, zum Bruchteil durch Gold gedeckt war, also ein Drittel etwa. Und das war die sogenannte Goldkernwährung. Warum ist es dazu gekommen? Weil die Erfahrungen gezeigt hatten, wenn das Geld nicht ausgeweitet wird, wenn der Geldmantel nicht mitwächst mit einer ansonsten wachsenden Wirtschaft und einem wachsenden Sozialprodukt, dann wird eine wirtschaftliche Entwicklung eingeengt. Das ist so ungefähr, als wollte man einem heranwachsenden Jugendlichen immer noch den Kindermantel anziehen und ihn da reinzwängen. Dann kann er nicht atmen, da kann er nicht sich entfalten. Und entsprechend spricht man auch davon, dass eine Wirtschaft einen entsprechenden Geldmantel braucht. Und damals sind ja erstmal viele schlummernde Produktivkräfte ja geweckt worden, wenn man so will. Und dann brauchte es auch einen entsprechend mitwachsenden Geldmantel und der konnte durch massives Gold nicht entsprechend mitwachsen, weil das ist ja ein Wesensmerkmal von Gold, dass es eben besonders knapp ist. Und also hatte das seinen Grund. Der Übergang von der massiven Goldwährung und dann Papierwährung mit 100% Golddeckung hin zu einer Teildeckung, einem Goldkernwährung, hatte diese Hintergründe. Hätte man das nicht gemacht, wäre das Wirtschaftspotenzial, das Produktionspotenzial eingezwängt geblieben und gelähmt geblieben. Ganze Staaten hatten die Erfahrung auch, wie etwa Frankreich unter dem sogenannten Merkantilismus. Die kamen damals an Gold, indem sie dauernd Exportüberschüsse erzielt haben und das auch angestrebt haben, was ja eigentlich irgendwo nicht so ganz sinnvoll erscheint, weil man liefert ja ans Ausland immer mehr, als man umgekehrt importiert. Aber dafür bekamen sie im Gegenzug Gold. Und dieses Gold war das Schmiermittel, das war der Treibstoff, wenn man so will, der Ökonomie. Und deren Erfahrung war, je mehr davon vorhanden ist, umso mehr kann die Wirtschaft ansonsten sich entfalten. Also das sind alles historische Erfahrungen und sie lassen sich auch logisch irgendwie nachvollziehen. Was die Goldkernwährung anlangt, die hat in den 30er an Ende, Anfang der 30er Jahre Riesenprobleme mit sich gebracht, nämlich als Krisenverstärker gewirkt. Wir hatten damals die Regel, auch in Deutschland, umlaufende Geldmenge ist im starren Verhältnis zum Goldkern zu halten, also 3:1. Und wenn Gold abfloss aus bestimmten Gründen, zum Beispiel weil die USA damals mit der Bankenkrise Kredite aus Europa zurückriefen und nicht erneuerten war das damals verbunden mit einem Goldabfluss von Europa in Richtung USA. Dann war die Spielregel dieses Goldkernwährungssystems, das Dreifache des Goldabflusses musste an Geld aus dem Kreislauf rausgenommen werden durch die Geldpolitik der Zentralbank. Und die hat das getan und hat sich da noch ganz doll gefühlt, ja, indem sie die Spielregeln eingehalten hat. Und tatsächlich war das so, dass da eine riesen Lücke in den Geldkreislauf reingerissen wurde und das erst noch richtig die Wirtschaft in den Abgrund gestürzt hat. Also an der Goldwährung und Goldkernwährung hängen so viele Probleme dran. Auch wenn es in den Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre Theorien gibt und gegeben hat, von wegen Goldautomatismus, dass sich das alles so wunderbar von selber zum Besten aller regulieren würde, wenn man die Märkte, auch den Goldmarkt, sich selber überlassen würde. Die Realität ist eine andere gewesen und die Voraussetzungen für das relativ störungsfreie Funktionieren einer Goldwährung waren historisch nicht gegeben. Das kann ich jetzt in ein paar Sätzen nicht auch noch ableiten. Jedenfalls nach meinen Erkenntnissen ist das ein Mythos.
Und die Gefahr ist ja eher die Deflation als die Inflation dann.
Ja klar, wenn man zur Goldwährung zurückkehren würde, wäre das die Gefahr der Deflation. Der Mantel wäre zu eng. Und da sagen dann aber die Marktfundamentalisten, und da gibt es ja auch welche im neuen Gewand, die sich auf die österreichische Schule beziehen, also von Hayek, Mises, das sind die Altväter sozusagen dieser österreichischen Schule, und auf die wird jetzt immer mehr Bezug genommen, meinetwegen hier auch von der Partei der Vernunft und von Oliver Janich, um nur mal einen Namen zu nennen, oder auch Ron Paul in den USA, der jetzt da gerade sich um die Präsidentschaftskandidatur bewirbt, die knüpfen an diesen Mythos von der angeblich so segensreichen Goldwährung an. Und ich halte das für sehr verführerisch, aber auch gefährlich, weil das kann nicht die Lösung sein.
Weitere Lösungen, zum Beispiel, Sie haben vorher Silvio Gesell angesprochen, da gibt es ja auch eine zeitgenössische Initiative, die sich mit so einem Konzept auseinandersetzt, nämlich Joytopia. Da hatte ich auch schon mal eine Sendung dazu mit einem der Betreiber von Joytopia. Wie denken Sie über, das nennt man ja allgemein sowas wie Schwundgeld, ne? Also man hält das Geld im Kreislauf nicht, indem man Zinsen bezahlt, sondern indem das Geld eben weniger wert wird, wenn man es irgendwo liegen lässt.
Ja,
oder zerfällt, so wie im Hochmittelalter.
Der gefällt mir gar nicht. Der ist schon von Gesell damals auch verwendet worden, aber ich halte den wirklich eher für irreführend. Mhm. Weil da weckt man natürlich gleich Angst und Panik, um Gottes Willen, das Geld schwindet und so. Das kann man auch anders, also begrifflich anders formulieren und dadurch andere Assoziationen wecken. Und das tut auch der Bernd Hückstedt, der Initiator hier dieses Konzeptes Joytopia.
Mein damaliger Gast, ja.
Ja, der hat auf seiner Website auch einen interessanten Vortrag eingestellt, den er seinerzeit in Innsbruck gehalten hat. Und das kann ich jedem nur empfehlen, sich da mal drauf einzulassen, auf diese sehr unkonventionellen Gedanken. Aber er vergleicht ja die Prozesse in der Natur, also von Entstehen und Vergehen, mit dem, was im herrschenden Geldsystem zugrunde liegt. Und vom Anspruch her ist ja das Anwachsen von Geldvermögen über Zins und Zinseszins, das soll ja eigentlich immer weitergehen. Und es ist klar, das geht in einer Welt begrenzter Ressourcen und Absatzmärkte nicht. Und wenn man es immer wieder forcieren will, dann zerstört man die Naturgrundlagen umso mehr und so weiter. Das heißt, seine Frage war dann die, wie kann denn ein Geld, und zwar von Grund auf, so kreiert werden, so konstruiert werden, dass es den Naturprozessen entspricht und ein wesentlicher Aspekt von Naturprozessen ist die Vergänglichkeit. Also das knüpft an diesen Gedanken von Gesell, wenn Geld dem Fluss in der Realwirtschaft, dem Geldfluss in der Realwirtschaft entzogen wird oder nur rausgerückt wird gegen entsprechend hohe Zinsen, dann wäre doch daran zu denken, dieses Geld auch, also dieses dem Fluss entzogene Geld, auch verderben zu lassen. Das passiert ja auch mit den Waren auf der Angebotsseite, die unterliegen ja auch dem Verschleiß. Und wenn man dem entgegenwirken will, ist mit Lagerkosten verbunden. Also die Anbieter sind damit konfrontiert, aber die Geld haben und übrig haben, können dieses Geld ja dem Kreislauf entziehen und erst einmal warten und auf bessere Zeiten warten, wo sie vielleicht genug Zinsen in der Realwirtschaft kriegen oder wenn da nicht, dann ab in die Spekulation und so weiter. Dieses Geld, was insoweit den Anbietern von Waren überlegen ist, sollte auf die gleiche Ebene herabgestuft werden mit einer Umlaufsicherungsgebühr, so wird das zuweilen ja genannt. Andere nennen das Liquiditätsgebühr, noch andere nennen das Standgebühr, wie auch immer. Und um einer solchen dann fällig werdenden Gebühr auszuweichen, würde man dieses Geld möglichst schnell weitergeben. Das erinnert ein Stück an das Kartenspiel mit dem schwarzen Peter. Diese Karte will ja niemand halten, wenn das Spiel zu Ende ist, weil er dann verloren hat. Das ist die Karte, die am schnellsten weitergereicht wird. Und ein Geld, was mit einem Umlaufantrieb, einer Umlaufsicherungsgebühr belegt ist und belastet ist, würde dadurch dann auch schneller weitergereicht. Und in der Realwirtschaft käme es wieder zum Zirkulieren. Das setzt allerdings auch voraus, um das nochmal zu ergänzen und in Anknüpfung an vorhin, dass dieser Fluchtweg in die spekulative Sphäre, dass der auch erschwert wird. Das hatten wir vorhin, das Thema. Ja,
nun,
das war eine Idee damals von dem Gesell, die ist ja zum Teil auch umgesetzt worden in Regionalwährung, gerade in dem interessanten Projekt in Wörgl 1932, mit Riesenerfolg, Wunder von Wörgl, regionale Wirtschaftsbelebung, während ringsherum alles immer mehr zusammenbrach. Und der Bernd Hückstedt übernimmt einen Teil dieses Gedankens und will ein Geld ganz anders in Umlauf bringen, also erstmal mit Mitgliedern eines Systems, die sich ganz bewusst daran beteiligen. Nämlich ein Geld als Grundausstattung für jeden Menschen, so wie er hier auf die Welt kommt. Und der Name, den er dafür geprägt hat, den fand ich auch sehr, sagen wir mal erstmal sympathisch. Nämlich er nennt diese Geldeinheit Dank. 1000 Dank kriegt jeder Neugeborene als Erstausstattung. 1000 Dank bekommt auch der Staat, also in bestimmten Zeiträumen, sagen wir mal ein Jahr, für die Wahrnehmung und Finanzierung seiner öffentlichen Aufgaben. Also ohne Schuld, ohne Zins. Und 1000 Dank bekommt ein Umweltfonds, dessen Aufgabe es wäre, die erfolgten Zerstörungsprozesse nicht nur aufzuhalten, sondern wieder umzukehren, also wieder die Natur sich regenerieren zu lassen. Dafür wären Mittel verfügbar, die zwar aus dem Nichts geschöpft werden, die aber durch die Verausgabung dann in den Kreislauf reinkommen und als Tauschmittel wirken könnten. Wenn man jetzt aber ständig nur reingibt, immer neues Geld, jedes Jahr, dann wäre natürlich die Gefahr der Inflation. Und deswegen, sagt der Bernd Hückstedt, muss etwas eingebaut werden wie diese Umlaufsicherungsgebühr von Gesell. In dem Maße sollte sich dieses Geld im Laufe eines Jahres dann entwerten für die, die es nicht ausgeben. In dem Maße, wie neues Geld dann reingegeben wird in den Kreislauf. Also dass das im Gleichgewicht gehalten wird. Und diese Belastung von Geld, was dem Kreislauf entzogen wird, was nicht verausgabt wird, hat dann die Rolle und die Wirkung, eben den Geldfluss in Gang zu halten und in Gang zu bringen. Das sind jetzt so ein paar ganz grobe Gedanken. Er geht ja dann zum Teil noch viel mehr in die Details rein, auch wie man das von dem bestehenden Geldsystem überleiten könnte in ein anderes. Das wäre auch nicht schlagartig, sondern allmählich. 10% werden erstmal mit diesem, wie er es nennt, Lebensgeld bezahlt, 90% mit dem konventionellen und im nächsten Jahr 20%, 30%, 40% und so weiter. Fließende Übergänge, sanfte Übergänge. Und ich denke, mindestens kann man aus diesem Konzept eine ganze Reihe von Anregungen beziehen. Erstmal in der Richtung, dass es prinzipiell denkbar ist, grundlegend andere Alternativen zu schaffen. Und dass dort viele Probleme, die im bestehenden Geldsystem angelegt sind und von ihm hervorgetrieben werden, dass sie dort nicht mehr auftreten würden und vermieden werden könnten. Und dass stattdessen ein solches Geld die Lebensgrundlagen und die Entfaltung der Lebensgrundlagen fördern könnte, sowohl von Mensch wie von Natur. Und die wichtigen Aufgaben des Staates finanzierbar machen würde. Ganz im Gegensatz zu dem bestehenden Geldsystem, was sich immer mehr in zuspitzende Krisen hin entwickelt.
Jemand aus dem Chat stellt da recht interessante Frage, nämlich kann ein Geldsystem bestehen, welches uns zum Gemeinwohl zwingt? Anders ausgedrückt, sind wir Menschen insgesamt reif genug, uns hinter das Gemeinwohl zu stellen?
Ja, derzeit wird ja alles belohnt, was sich gegen das Gemeinwohl stellt. Es wird der Raubbau an Mensch und der Raubbau an Natur honoriert und das global. Das wäre nochmal ein Thema für sich, weil wenn man ohne Rücksicht auf Mensch und Natur, meinetwegen die Löhne drückt bis zum geht nicht mehr und umweltmäßig sündigt bis zum geht nicht mehr, dann mindert das ja die Kosten und bei gleichen Erlösen steigert das die Gewinne. Und das ist ein Honorieren also von Raubbau, von Zerstörung. Das ist unglaublich, das ist noch viel zu wenig bewusst. Das ist ein Prozess, der über mindestens 200 Jahre Industrialisierung so abläuft und kollektiv verdrängt ist. Nicht in den Ergebnissen, die sind ja bekannt, aber wie tief das verankert ist in der Art der Ermittlung von Kosten und von Gewinnen. Deswegen ist die Frage, könnte man andere Anreizsysteme schaffen? Und da gibt es ja sehr richtungweisende und auch zukunftsweisende Ideen von dem Christian Felber, der ist ja Mitbegründer von Attac Österreich. Und er hat ein Buch jetzt vor ein, zwei Jahren veröffentlicht, Gemeinwohlökonomie. Und er schlägt vor, nicht mehr stehen zu bleiben bei der konventionellen Art der Gewinnermittlung, die ein völlig verzerrtes Abbild liefert von dem Beitrag einzelner Unternehmen zum Gemeinwohl. Wie gesagt, da wird eher das honoriert, was dem Gemeinwohl entgegensteht und es mit Füßen tritt. Sondern an die Stelle und mindestens erstmal ergänzend und zusätzlich sollte eine andere Art von Bilanzierung erfolgen. Alles das, was unter sozialen Gesichtspunkten positiv wirkt, unter ökologischen Gesichtspunkten positiv wirkt und unter manchen weiteren Gesichtspunkten, die dem Gemeinwohl zugutekommen. Alles das sollte den betreffenden Unternehmen sozusagen Pluspunkte bringen. Alles das, was daran gemessen schädlich ist, sollte im Unternehmen Minuspunkte einbringen, sodass dann eine andere Art von Bilanzierung entsteht, die durch diese Bepunktung und durch diese Bewertung den Beitrag einzelner Unternehmen zum Gemeinwohl viel angemessener abbilden würde. Und wenn man dann jetzt noch verankert, meinetwegen das Unternehmen, die viele Pluspunkte angesammelt haben, bei der Erteilung öffentlicher Aufträge den Vorrang bekommen vor solchen, die viele Minuspunkte angesammelt haben, dann kommt dadurch auch ein materieller Anreiz rein. Das heißt also, die Unternehmen und Unternehmer müssten nicht jetzt alle selbstlose Altruisten sein, sondern es käme ihnen auch wirtschaftlich zugute. Also durch mehr öffentliche Aufträge zum Beispiel oder auch durch Steuerminderung oder gar Steuererlass in dem Maße, wie sie Pluspunkte für Umwelt, für Soziales, für Kulturelles und so weiter angesammelt haben. Und das ist nicht nur geblieben bei einer Idee, die als solche schon sehr wichtig ist und zukunftsweisend, sondern der Christian Felber hat ja schon eine ganze Zahl von Unternehmen, das sind meistens mehr kleine und mittlere Unternehmen, meines Wissens, dafür gewonnen, dass sie sich an einem solchen Modellversuch, so könnte man es ja nennen, aktiv beteiligen. Dass sie selber an den Punkt gekommen sind, zu sagen, wir wollen diese blinde Jagd nach Rendite hier nicht weiter mitmachen. Wir wollen etwas Sinnvolles zum Gemeinwohl beitragen. Und so wird das also nach und nach schon in die Praxis umgesetzt und ich vermute, dass mittlerweile die Zahl der beteiligten Unternehmen noch deutlich wird angewachsen sein.
Neben Ihrer Initiative der Monetative gab es ja schon in der Vergangenheit auch die Tendenz oder zweimal eigentlich in der amerikanischen Geschichte den Versuch, staatlich geschöpftes Geld, zinsfrei geschöpftes Geld, also schuldfrei auch geschöpftes Geld in Umlauf zu bringen,
ja.
Die ja beide mit einer Kugel im Kopf des Präsidenten endeten, ne? Interessanterweise.
Das ist einmal Abraham Lincoln gewesen, ja, der sich stark gemacht hat für das Zurückholen der Geldschöpfung in staatlicher Hand und das auch durchgesetzt hatte, der beim Attentat dann beseitigt worden ist. Und bei Kennedy ist es tatsächlich mindestens zeitgleich, ziemlich zeitgleich oder mit einer leichten Zeitverzögerung geschehen. Kennedy hatte das Problem dieses Monopols der Geldschöpfung in der privaten Hand der Fed offenbar durchschaut und hatte Schritte unternommen, um die Kompetenz der Geldschöpfung zurückzuholen in die Hände des Staates. Während bis dahin auf den Dollarscheinen nicht nur United States of America stand, sondern auch noch Federal Reserve System, hat Kennedy Dollarscheine in Umlauf bringen lassen, wo nicht mehr die Fed drauf stand und auch nicht mehr für dieses Geld und diese Geldschöpfung verantwortlich war. Das heißt, es war der Beginn des Zurückholens der Geldschöpfung in öffentliche Hand. Und einige Monate danach ist dann dieser Anschlag auf ihn verübt worden. Das ist ja nie wirklich aufgeklärt worden. Ich weiß nur, dass es viele Hinweise darauf gibt, dass es kein Einzeltäter gewesen sein kann. Aber das würde jetzt hier in ganz andere Diskussionszusammenhänge noch einführen.
Ja, was zeigt diese beiden?
Jedenfalls interessant ist in dem Zusammenhang der nachrückende bisherige Vizepräsident Johnson hat als eine der ersten Amtshandlungen dieses Gesetz von Kennedy, also zum Zurückholen der Geldschöpfung in öffentlicher Hand, hat er sofort wieder rückgängig gemacht. Und das macht einen ja dann schon stutzig, ob da sowas wie ein Kausalzusammenhang gewesen ist.
Ja, man kann es auf jeden Fall vermuten, was jetzt wirklich hinter dem Tode und hinter dem Anschlag von Kennedy steckt. Und ich glaube auch nicht, dass das ein Einzeltäter war. Das ist tatsächlich eine völlig andere Geschichte, könnten auch mehrere gewesen sein. So, und jetzt möchte ich aber dann doch, wir kommen jetzt dann so gegen's Ende des Gesprächs, würde ich sagen. Wir sind so bei 3 Stunden. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit, dann mal Schluss zu machen. Also wie gesagt, falls noch jemand per Skype eine Frage stellen möchte, dann sehr gerne. Ansonsten werde ich dann noch schauen, ob ich im CropCom ein paar interessante Fragen noch finde. Gab es eh schon mal ein paar recht gute aus dem Chat heute. Wie eigentlich eh fast immer. Und zwar die Freihumanwirtschaft, WEG, nach Hans-Jürgen Klausner. Ja. Ist ja in letzter Zeit in aller Munde, weil, wenn ich das richtig verstehe, auch Franz Hörmann, Co-Autor des Buches Das Ende des Geldes, sich zumindest teilweise auf dieses Konzept bezieht.
Ja, also Franz Hörmann schätze ich insoweit, dass er in aller Klarheit die Problematik der Geldschöpfung der Geschäftsbanken aus dem Nichts auch auf seine Weise in die öffentliche Diskussion getragen hat, auch in viele Talkshows und Interviews und Vorträge und so weiter. Und das ist ja immer noch dünn gesät, dass also darüber in Klartext geredet wird. Aber ich habe mich schon seit einiger Zeit gefragt, was ist das an Perspektiven, die er anbietet? Er hat ja dann die These formuliert, also schon 2011, das Geldsystem würde total und weltweit zusammenbrechen. Und in Klammern, also nun nicht wörtlich, aber so von der Bedeutung her, irgendwo ist es vielleicht auch gut so, denn dann muss die Welt sich entwickeln in Richtung einer Gesellschaft ohne Geld. Das Ende des Geldes, ja. Und das ging mir ein bisschen sehr schnell. Geld hat ja in vieler Hinsicht gesamtwirtschaftlich ganz wichtige Funktionen. Und wenn das schlagartig wegbrechen und zusammenbrechen würde, dann wird das im Großen und Ganzen katastrophale Auswirkungen nach sich ziehen. Das heißt, sowas ist überhaupt nicht zu wünschen. Die Frage ist, ob in kurzer Zeit anderes an die Stelle treten kann, was die wichtigen Funktionen des Geldes und die positiven Funktionen übernehmen könnte. Und da klang ja bei Franz Hörmann schon immer mal durch so eine Vision, man könne Geld auf ganz andere Art und Weise schöpfen, auch jetzt unter Zuhilfenahme des Internets. Und man brauchte gar keine, weder Zentralbank noch Geschäftsbank noch Monetative, sondern die Leistungsträger und Empfänger, die würden eben selber das verrechnen und das würde verbucht dann auf Konten im Internet, bei dem einen als Plus und bei dem anderen als Minus und so weiter. Ich will das jetzt nicht in wenigen Minuten und kann das nicht in wenigen Minuten skizzieren. Jedenfalls klang da für mich manches durch von einem Entwurf, den Hans-Jürgen Klausner aus der Schweiz schon vor vielen Jahren in die Öffentlichkeit getragen hat. Und auf den ich Ende, ich glaube, das war 1998, also Ende des letzten Jahrzehnts oder Jahrhunderts gekommen war. Und mich damals dazu auch ausführlich schriftlich geäußert hatte. Wenn man das eingibt, den Namen Hans-Jürgen Klausner, und ja, dann wird man auf, also in der Suchmaschine wird man dann auch meinen Artikel finden, die Humanwirtschaft nach Hans-Jürgen Klausner und so weiter, Ausweg aus der Krise des Zinssystems oder irgendwie so. Ich habe damals schon neben mancher Würdigung origineller Ideen bei Klausner erhebliche Bauchschmerzen gehabt. Das Konzept erschien mir geradezu verführerisch, aber auf eine gefährliche Art. Es war durchwebt auch mit Demagogie, es war durchwebt mit Angstschüren und dann gleich den einzigen und den einzig richtigen und wirksamen Weg der Erlösung anzupreisen, der auch völlig unangreifbar wäre und auch vollkommen sicher gegen jedwede Form und Gefahr von Entwertung. Und mir kam das damals vor als etwas Bedenkliches, also wo Leute, die auf der Suche nach Alternativen sind, allzu schnell einer solchen verführerischen Variante auf den Leim gehen können und dabei womöglich auch einiges an eigenem Geld, was sie dann einbringen in ein solches System, geprellt werden, also jedenfalls das dann verlieren. Lange Jahre ist dieser Artikel dann, ja, mehr im Stillen hat er sich verbreitet, also offenbar hat er sich ziemlich verbreitet, sonst wäre er auf der entsprechenden, bei der Suchmaschine nicht gleich ganz oben im Internet. aber es ist nicht zum größeren Thema geworden. Aber jetzt ist es auf einmal wieder aktuell. Ich habe dann vor einiger Zeit erfahren, es hat in Österreich, in Wien, eine Parteigründung gegeben, Humanwirtschaftspartei oder Human Way Partei. Das ist eine direkte Anlehnung an dieses Konzept von Klausner. Und Klausner selber ist wohl auch wesentlicher Initiator davon gewesen. Er soll bei der Gründungssitzung auch dabei gewesen sein und ihr auch wesentlich den Stempel aufgedrückt haben. Und Hörmann ist wohl sehr, ja, hörig gegenüber diesem Konzept von Klausner, was ich nie verstanden habe. Aber es gibt ja zuweilen Merkwürdigkeiten. Und ich habe manchmal schon erlebt, dass Einzelne in bestimmter Hinsicht einen ganz klaren Blick haben und in anderer Hinsicht dann oftmals erschreckende blinde Flecken. Vielleicht ist das hier ein weiteres Beispiel dafür.
Ja, oder vielleicht sieht er das irgendwie anders oder möchte da nur einen Teil davon verwenden. Ich meine, es wäre ja auf jeden Fall interessant, Franz Hörmann da selbst einmal zu befragen.
Ja, das wäre sicher interessant. Ich habe so die neuesten Presseberichte gerade zugemailt bekommen. Das sind drei Artikel in österreichischen Zeitungen, wo nun Journalisten drauf gekommen sind, aus welchen Quellen sich Franz Hörmann da sozusagen hat inspirieren lassen, also Hans-Jürgen Klausner, und selbst noch einiges angeblich zugelegt hat an Formulierung, wenn die so gefallen sind, wären sie höchst problematisch und würden eigentlich nicht nur ihn, sondern dann auch gleich noch die Geldreformszene insgesamt der Gefahr aussetzen, angegriffen zu werden. Ja. Also das ist ein Prozess, der gerade im Gange ist und wo wirklich drauf zu achten ist, auch bei aller Klarheit in der Diagnose, bei aller Klarheit und Kritik auch am bestehenden, am herrschenden Geldsystem, heißt das noch lange nicht, dass diejenigen, die dann Auswege und wie gesagt auch so Erlösungskonzepte anbieten, dass die insoweit die gleiche Klarheit hätten und dass sie gleichermaßen vertrauenswürdig sind, sondern da ist nochmal große Aufmerksamkeit geboten, zu prüfen, was von diesen jeweiligen Konzepten inhaltlich zu halten ist. Und wie gesagt, wir waren vorhin bei dieser verführerischen These hier dieser österreichischen Schule der Nationalökonomie. Der Staat ist an allem schuld, Privatisierung, die Märkte müssen alles machen, die machen das alles zum Besten aller, einschließlich sogar dann auch Gold und Goldwährung und Goldautomatismus. Das halte ich für Marktfundamentalismus der gefährlichsten Art. Das ist verführerisch, aber die Gefahr sollte auch erkannt werden. Und diese Variante hier von Hans-Jürgen Klausner und der Orientierung jetzt auch noch von Franz Hörmann an eben diesem Konzept sehe ich nochmal auf andere Art als sehr bedenklich an. Und da ist einfach Aufmerksamkeit und ich würde sagen Vorsicht geboten. Und wenn man dann selber durch gründliche Prüfung meint, sich den Konzepten anschließen zu können, okay, die Entscheidung kann nur jeder selber treffen. Ich würde vermuten, dass sich manche dann auch, wenn sie erstmal darauf kommen, auf die problematischen Punkte, sich lieber dann nicht auf sowas einlassen, sondern sich auf die Suche machen nach tragfähigeren, nach zukunftsfähigeren, nach wirklich auch glaubwürdigeren Alternativen. Und deren gibt es ja auch mittlerweile eine ganze Menge. Ich will zum Abschluss noch verweisen auf ein neues Buch von Margaret Kennedy, die ja insgesamt sehr viel dazu beigetragen hat, überhaupt das Geldsystem kritisch zu betrachten. Ihr neues kleines Büchlein heißt Occupy Money. Und da sind auch viele Ansätze, wenn auch nur grob, aber doch sehr verständlich und anschaulich zusammengetragen in Bezug auf Alternativen, grundlegende Alternativen zum herrschenden Geldsystem. Und was sich dort abzeichnet, ist vor allen Dingen eins, es wird einen Pluralismus geben. Es wird nicht nur ein Monopol geben. Auch die Monetative verstehe ich nicht als ein Monopol mit Ausschließlichkeitsanspruch, sondern daneben sollten Regionalwährungen, andere alternative Währungen ihren Raum haben und die Monetative könnte dann, das ist eine Idee von Margaret Kennedy, die sie mir gerade vor ein paar Tagen mitgeteilt hat, die könnten dann ja auch durch die Monetative sozusagen geprüft werden auf ihre Tragfähigkeit hin, also sozusagen Qualitätssiegel auch für verschiedene Regionalwährungen und für andere Alternativwährungen und Komplementärwährungen. Und diese Art von Prüfung durch eine Institution, die nicht mehr in der Hand oder abhängig ist von der privaten Bankenwelt und Finanzoligarchie, die könnte wirklich dann auch hilfreich sein für die Orientierung in diesem weiten Feld von Alternativen.
Ja, also ich meine, die ganze Initiative der Monetative sehen Sie ja auch nur als quasi Denkanstoß und als Anregung. Also ich meine, Niemand, glaube ich, hat jetzt wirklich die Silberkugel gepachtet oder gefunden, weil das Problem einfach unglaublich komplex ist, nicht nur finanzmathematisch, sondern auch gesellschaftlich und geschichtlich und überhaupt. Es ist ja wahrscheinlich das größte Problem, das wir im Moment haben, neben natürlich der Umweltverschmutzung, die man wahrscheinlich mit neueren Technologien relativ gut in den Griff bekommen könnte, aber auch das hängt natürlich alles mit dem Geldsystem zusammen. Sie haben auch Regionalwährungen etc. kurz erwähnt, also das ist sicherlich auch ein Ansatz, der verfolgt werden kann, Tauschbörsen, Tauschgesellschaften sozusagen. Also all diese Dinge könnten ja auch mit der Monetative viel besser harmonieren als mit dem jetzigen System, das ja quasi alles für sich veranschlagen möchte und auch nur so funktioniert, wenn alles quasi über dieses System abgehandelt wird. Es geht ja nur um Glauben und Vertrauen. Der Debitismus ist angesprochen worden von einem Hörer im Chat oder einer Hörerin. Können Sie dazu etwas sagen? Debitismus, sagt Ihnen das etwas?
Ja, das setzt vor allen Dingen an der wachsenden Staatsverschuldung. Die Tendenz ist ja im Geldsystem angelegt und spitzt sich zu. Das, was dort dann daraus gezogen wird an Konsequenz, ist, dass der Staat an all dem schuld sei. Und dass es deswegen darauf hinauslaufen müsse, mehr privatisieren. Und diese Konsequenz halte ich für völlig verfehlt. Also auch da gilt es, bei aller berechtigten Kritik an diesen eskalierenden Staatsschulden nicht in die falsche Schlussfolgerung zu verfallen und sich dem blinden Glauben an die vermeintlich störungsfreie Selbstregulierung der Märkte hinzugeben und auszuliefern. Ich meine, dazu sollte eigentlich gereicht haben, was hier seit Anfang der 80er Jahre im Zusammenhang mit Globalisierung und Neoliberalismus über die Welt gezogen worden ist. Das waren ja alles Heilsversprechungen. Es sollte alles besser werden, zum Besten aller Beteiligten, auch beteiligten Länder. Und es haben sich die Konflikte und Probleme und die Polarisierungen innerhalb der Gesellschaften und in der Weltgesellschaft derart zugespitzt, dass man da endlich mal auch die Erkenntnis daraus ziehen sollte, dass das ein völliger Holzweg war. Vielleicht war er erfolgreich im Interesse weniger einflussreicher und reicher und herrschender, denn die haben in diesen Jahrzehnten unglaublich viel der geschöpften Werte auf sehr schwer durchschaubare Weise abgeschöpft. Deren Interesse ist es gewesen und ist es auch immer noch, diese Richtung aufrechtzuerhalten und mit aller Gewalt noch weiterzutreiben. Aber das Interesse der größtenteils der Weltgesellschaft liegt in völlig andere Richtung.
Die Reaktion des Hörers ist recht interessant. Debitismus ist keine Theorie, keine Lösung, sondern Geschichtsbetrachtung. Debitismus erklärt die Geldentstehung aus der Verschuldung. Und er findet das, was Sie gerade gesagt haben, sehr unverschämt. Wie entgegnen Sie ihm da?
Ja, dann habe ich jetzt mit dem Begriff etwas anderes verbunden. Das kann durchaus auch sein, dass mit dem gleichen Begriff verschiedene Ansätze unterwegs sind. Dass das Problem des Schuldgeldes ein Riesenproblem ist, darüber haben wir ja nun ausführlich geredet.
Ja, ja. Okay, also vielleicht Meint er einen anderen Debitismus als Sie? Mir hat dieser Begriff bis heute eigentlich nichts gesagt, aber so ganz schlau bin ich jetzt noch immer nicht geworden. Diesbezüglich. Andererseits, was also mögliche Alternativen anbelangt, glaube ich, waren das drei sehr spannende Stunden, und ich denke, drei Stunden sind auch ein recht guter Rahmen, selbst wenn es eine Open-End-Sendung ist. Daher würde ich jetzt vorschlagen, kommen wir zum Ende. Was möchten Sie den Hörerinnen und Hörern da so auf dem Weg geben? Was ist denn für Sie das Wichtigste in der nächsten Zeit? Vielleicht gibt es da irgendwie eine Prognose. Ich weiß, das ist nicht so Ihr Ding. Aber ja, zum Abschluss dieser ganzen Diskussion, was glauben Sie, ist da eigentlich das Wichtigste?
Es gibt Alternativen. Es hat sie in der Geschichte gegeben. Daraus können wir viel lernen. Daran können wir auch anknüpfen. Das lässt sich auch weiterentwickeln und aktualisieren. Und es gibt Zukunftsentwürfe, die es wert sind, ernst genommen zu werden und öffentlich immer mehr diskutiert zu werden. Das ist die Hauptbotschaft. Entgegen dem, was uns hier seit Jahren immer wieder rechts und links um die Ohren gehauen wird, von wegen, dass alles, was hier veranstaltet worden ist, an Rettungsschirmen und so weiter, sei alternativlos. Es gibt Alternativen. Und zwar solche, die erwarten lassen, dass viele der sich zuspitzenden Probleme dann abgemildert werden können und schließlich längerfristig zunehmend gelöst werden können.
Okay, das ist ja ein wunderbarer Abschluss für diese Sendung und somit diese gesamte Sendung. Ein sehr schöner Start in dieses Jahr, von dem ich nur sagen kann, festhalten, es geht, glaube ich, ziemlich rund. Da wird wahrscheinlich niemand widersprechen, ob jetzt mit oder ohne Sonneneruptionen. Offenbar sind übrigens während der Sendung gerade welche losgegangen. Ebenfalls während der Sendung kam übrigens eine Meldung rein, dass nun auch die Ratingagentur Fitch, glaube ich, 5 europäische Staaten, darunter Belgien etc., abgewertet hat. Also während wir da gesprochen haben, ist die Euro-Krise wieder ein Stück weiter gekriselt. Ja, und dann müssen wir einfach schauen, ob wir da irgendwie in einer vernünftigen Art und Weise rauskommen. Ich glaube, was wir eben wirklich mitnehmen sollten hier von diesem heutigen Abend, oder was ich jetzt mitnehme, ist, es gibt Alternativen, es gibt Denkanstöße. Keine dieser Lösungen, die bis jetzt erdacht wurden, ist perfekt, aber es lohnt sich, über sie nachzudenken.
Ja.
Herr Senf, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese drei Stunden, die Sie uns da gewidmet haben. Sicher eine sehr wichtige Sendung, eine sehr interessante Sendung. Für manche vielleicht nicht wirklich viel Neues, für andere vielleicht sehr viel Neues oder vielleicht sogar zu viel Neues. Aber ja, ein sehr schöner Auftakt für dieses Jahr. Danke Ihnen. Sie sind ja auch ein Experte. Ich meine, ursprünglich kamen Sie mir mal unter vor Jahren aus der Ecke Wilhelm Reich, sage ich jetzt mal.
Das ist ein anderer sehr wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit.
Ja, Sie haben ja auch da
gelesen. Und es ist immer noch, ja.
Ja, Sie haben ja auch über Wilhelm Reich auch Vorträge gehalten etc. und auch universitäre Kurse, glaube ich, gehalten. Ja. Sie haben auch sehr interessante Analogien, Geldfluss und Energiefluss etc., alles Dinge, die ich sehr gerne mit Ihnen auch einmal besprechen würde, vielleicht dann mit dem Schwerpunkt Wilhelm Reich. Ist eigentlich ein Schwerpunkt dieser Sendung, aber es gibt da so selten wirklich interessante Gäste und ich glaube, mit Ihnen würde ich das sehr gerne machen einmal, über diesen Mann zu sprechen, der 1957 im Gefängnis, glaube ich, gestorben ist. Ja, ich würde sagen, das wäre vielleicht noch einmal eine Sendung für später in diesem Jahr. Da werden wir einfach in Verbindung bleiben und würde mich sehr freuen, wenn wir über den Herrn Reich auch noch einmal sprechen könnten heuer.
Okay.
Okay, ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht und ich bedanke mich bei Ihnen nochmal und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Ja, danke auch von meiner Seite.
Okay. Ja, das war Bernd Senf. Eine doch recht lange Sendung, aber ich glaube, die Thematik muss ganz einfach auch sehr gründlich erläutert werden, denn, wie gesagt, also ich muss da immer wieder mich am Riemen reißen, um diesen Moloch, dieses unglaubliche System, das da jetzt ins Wanken gerät und völlig instabil ist, irgendwie im Ansatz zu verstehen. vorherzusehen, was da passiert, ja, ich kenne ganz viele Leute, die mir sagen, es wird garantiert das passieren, garantiert das, Hyperinflation, whatever, aber ich glaube, wissen tut es im Moment keiner, so wie eigentlich das immer der Fall ist. Jedenfalls, das nächste Mal Crop FM, jetzt gibt es leider wieder gleich einmal eine Pause, vielleicht gibt es dazwischen eine Spezialausgabe, ich mache da mehrere recht interessante Offline-Interviews in den nächsten Tagen und Wochen, unter anderem auch mit diesem Herrn Leonid Xanformality, der Leben auf der Venus entdeckt hat, vielleicht, also er stellt da zumindest sehr, meiner Meinung nach, durchaus gut fundierte Vermutungen auf über Aufnahmen der Venera-Missionen. Vielleicht also gibt es da noch ein Spezial. Ansonsten die nächste Live-Sendung gibt es am 24. Februar 2012. Mein Gast wird sein Ernst Laschan von Solstein. Freue mich da schon sehr auf dieses Interview, da es um sogenannte Orbs geht. Ein Thema, wo ich schon dachte, na, ist wahrscheinlich alles Blödsinn. Aber inzwischen bin ich drauf gekommen, es gibt auch da ein echtes Phänomen neben den Staubpartikeln etc. Ernst Laschan, ich habe ihn in Visoko getroffen, hat sich das sehr genau angeschaut und ein sehr interessantes Buch darüber geschrieben, das ich gerade im Begriff bin zu lesen. Wir werden am 24. Februar ihn hören und ich werde ihn live interviewen. Freue mich schon sehr drauf. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben 3 Stunden lang. Macht es gut. She downed her scotch and waved goodbye. So don't believe December sky. And kicked me around.